Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Original verkorkt Podcasts, heute wieder live und heute auch wieder mit Daniel Wagner. Hallo Daniel.
Hi, hallo.
Du wirst quasi Podcast-Spezialist jetzt mit mir.
Ja. Ja, cool.
Wir haben ja die erste Sendung im Mai gemacht mit den Gutsweinen. Heute sind also die Orts- und Lagenweine dran, wobei wir jetzt nachher mal, wenn wir tatsächlich anfangen, die Weine zu probieren, dann nochmal über Ortsweine und erste Lagen und so weiter sprechen. Ja, das ist ja ein ziemlich kompliziertes Thema. Aber ich wollte erstmal hören, wie geht's denn gerade in Sievershalm? Wie schaut's aus? Ihr habt angefangen mit der Lese, oder?
Genau, ja. Wir haben jetzt gestern mal ein bisschen Sekrundwein gelesen, heute auch nochmal. Und war so ganz entspannt. Also wir lesen morgens von 7:30 bis 12 und dann ist es uns mittags zu warm und da können wir mittags verarbeiten. Also eigentlich nur mal so hier und da mal so ein bisschen reinpicken und werden jetzt diese Woche auch noch Frühburgunder ist noch dran. Den gibt's ja auch noch bei uns und so. Richtig losgehen tut's eigentlich erst so Anfang, Mitte nächster Woche.
Okay. Ja.
Sehr entspanntes Jahr. Wirklich, sensationell schöne Trauben, schönes Wetter. So ein Bilderbuchjahr eigentlich. Ja. Normale Erträge, also jetzt nicht wenig, aber auch nicht viel. Und eigentlich wirklich. Macht großen Spaß, jetzt draußen zu sein bei dem Wetter.
Okay, ihr habt auch irgendwie so um die knapp 30 Grad, ne?
Glaube ich. Also es ist. Ja, sind gemeldet die nächste Woche. Ich hoffe nicht, dass das eintritt. Aber wir hatten heute so entspannt 25, 26 Grad. Also mittags wäre es eigentlich zu warm gewesen, um zu lesen. Deshalb passt das jetzt eigentlich ganz gut. Wir haben Weißburg und der Chardonnay gelesen. Und machen ja seit diesem Jahr auch selbst Sekt, also eigenen Sekt, der hier auf dem Weingut versektet wird.
Das war bisher, ist der über Raumland versektet worden, ne?
Genau, ja. Ja. Es ist so ein neues Projekt, was eine Herausforderung einfach dadurch, dass wir jetzt den Platz haben und so einen Reifekeller gebaut haben dieses Jahr, in dem es Platz gibt, um halt auch mal 4-5 Jahrgänge Sekt zu lagern, einfach. Und das, da freue ich mich drauf jetzt, ja. Das einfach selbst mal anzugehen, das Thema. Und das ist das jüngste Projekt im Hause Wagner-Stempel.
Also das hat sozusagen, das ist möglich geworden durch den Reifekeller.
Ja, genau. Eigentlich ja. Weil man braucht ja eigentlich. Also ich will erst nach 4 oder eher noch lieber nach 5 Jahren anfangen zu verkaufen. Und das kannst du nicht einfach irgendwo hinstellen ins Flaschenlager. Das nimmt zu viel Platz weg und das muss tief in die Erde, kühl, ruhig stehen, wo es einfach nicht stört. Ja. Das ist so die Geschichte.
Wenn wir, also ich sag mal einfach kurz an, für die ja auch einfach schon mittrinken wollen, du hast ja auch schon Wein im Glas, ne? Wir starten natürlich mit den Ortsweinen und ich hatte mir gedacht, dass wir mit dem Sievershalmer Riesling vom Porphyr starten, weil es ja einfach der erste Ortswein ist.
Der ist so die Visitenkarte auch.
Ne? Genau, der am meisten Tradition hat. Ne? Weißt du noch, wann du den ersten gemacht hast?
2002.
2002 auch, ja. Hast du noch ein Fläschchen?
Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Gibt's noch.
Ja.
Ja. 2002 war ein schönes Jahr. Das ist eigentlich vielleicht so ein bisschen vergleichbar sogar mit 19, weil es auch ganz gut Säure hatte.
Ja.
Kleine Erträge. Gut, 2002 wurde vielleicht ein Tick später geerntet noch.
Weil es so üblich war, ne?
Es strahlt immer noch. Ist immer noch sehr hell und sehr, sehr präzise. Ja. Macht Spaß.
Und ich habe ja auch noch eine Flasche 2-2 Hergretz. und ja. die ich getrunken habe. Das war einfach auch ein, das war, fand ich auch ein super Jahrgang einfach.
Ja, es war klasse. Ja. Sensationell. Also 2002er Haircuts war ja auch damals im Feinschmecker, damals die Weinpreise hatten ja noch ja, vielleicht ein bisschen mehr Bedeutung als heute.
Ja.
Das hatte den deutschen Rieslingpreis gewonnen. 2002er Haircuts.
Und das war?
Das war damals Feinschmecker Rieslingpreis.
Ja.
Das war eigentlich so eine ganz wichtige Geschichte für uns damals als relativ, damals noch recht unbekanntes Weingut. Und da das hat so Furore gemacht, dass dann so ein recht so ein Newcomer war das einfach, so ein Insider-Ding. Und das da haben wir viel gepunktet mit diesem Weinpreis 2002. Das war so ein bisschen der Durchbruch eigentlich für mich. Ich habe ja 1992 angefangen und 10 Jahre lang einfach eine gewisse Stilistik auch entwickelt und erstmal geguckt, wo wollen wir hin, und dann habe ich 2000 so meine ersten alten Parzellen gekauft in der Haircuts und dann 2002 gleich den Rieslingpreis gewonnen und danach kam dann auch VDP-Mitgliedschaft und da ist viel passiert in dieser Zeit. Mhm. Und der Jahrgang 2002 war mit maßgeblich daran beteiligt.
Ja. Also 2.1 war noch so ein bisschen so ein Übejahrgang sozusagen, ne, für diese neue Lage.
Ja,
auch, ne?
So ein bisschen, ja. Ja, genau. Ja.
War das 2.2 schon sogenanntes großes Gewächs? Nee, ne? Das ist dann ein paar Jahre später gekommen, ne? Offiziell nee, zumindest.
Genau.
Ja, geredet wurde darüber, glaube ich, schon, ne? Im VDP.
Genau, richtig. Da waren wir so ein bisschen, wie sagt man da? Also halt Kandidaten für Neuaufnahme und das war ja 2004 kam dann VDP-Mitgliedschaft. 2002, okay. Aber das haben wir schon eigentlich so im Prinzip so ein bisschen kommuniziert, auch die schwere Flasche gefüllt und eigentlich so ausgerichtet, dass man da irgendwo auch mit dass das dann als Großgewächs dann auch später geht.
Ja.
Und 2002 war auch der erste Jahrgang aus dieser Parzelle Emt, aus dieser alten Emt-Parzelle, die wir heute versteigern.
Hm. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ne? Ich schenke mir jetzt erstmal einen Schluck Porphy ein. Und das ist ja auch tatsächlich der Wein, der mich von deinen Weinen auch schon am längsten begleitet. Also ich weiß gar nicht genau, wann es war, so 2006, 2007 wahrscheinlich, wo ich den ersten Porphy im Glas hatte. Damals, das war ein Jahrgang, der hat recht stark noch so eine Spontanvergärungsnote gehabt oder so eine leichte Böxernote, glaube ich. So einen leichten Schwefelböxer am Anfang. Und das ist aber dann später eigentlich immer weniger geworden tatsächlich.
Okay.
Ja, also mit den späteren Jahrgängen.
In der Zeit waren die eigentlich also relativ straight, also relativ klar. So, ja, aber im Prinzip ist, ich meine, das wird ja zu 100% spontan vergoren, aber einfach der Wein strahlt immer eine gewisse helle Früchte aus. Ja, er zeigt eigentlich wenig so eine dunkle Sponti-Note. Also vielleicht so ein Hauch Würze, Dunkelwürze hat er dieses Jahr. Aber ich bin total überzeugt und auch total glücklich mit 2019 Porphy, weil das ist so fein und so salzig und mineralisch. Das ist einfach so, wie es sein soll eigentlich. Ja. So ein perfektes Ding.
Mhm. Ich finde es auch, es ist so fast so ein archetypischer Porphy.
Genau. Ja, ist einfach ein Klassiker. Ja. Ja. Es lebt nicht von Sponti-Würze, sondern es ist erlebt von eigentlich einer gewissen hellen Frucht und Säure und Salz und
und wirklich auch Steinigkeit, ne? Da ist schon auch recht viel Stein einfach mit drin, finde ich.
Ja. Genau, ja. Das ist ja auch so die Idee, einfach diesen Sieversheimer Boden, diesen vulkanischen Boden auch so möglichst pur und elegant und fein und ja, puristisch eigentlich in die Flasche zu bekommen, ne?
Mhm. So. Wenn wir darüber sprechen, und jetzt auch für jene, die jetzt nicht im Mai mit dabei waren, da hatten wir schon das mal angesprochen, was ja. Sievershalm überhaupt ist. Also das ist ja sozusagen der westliche Teil Rheinhessens, ne?
Genau.
Die westlichste Ecke Rheinhessens und nicht mehr allzu weit von der Nahe entfernt. Und entsprechend findet man dort auch schon Böden, die man eben jetzt in Bingen oder im Wonnegau oder an der Rheinfront jetzt nicht findet, ne? Wodurch zeichnet sich das aus?
Ja, wir nennen uns ja Rheinhessische Schweiz und bei uns ist das halt ja geprägt von dem vulkanischen Boden. Um mal ein bisschen erdgeschichtlich ins Detail zu gehen vielleicht, Rheinhessen war ja im Tertiär, also in dem Erdzeitalter vor ungefähr 30 bis 35 Millionen Jahren ein Meer. Und daher kommen ja auch diese wunderbaren Kalksteinböden, die wir überall in Rheinhessen haben, von diesem damals, ja, im Prinzip fast tropischen, also warm, war eine Wärmezeit, erdgeschichtlich eine Wärmezeit und viel Leben im Meer und viel Muschelablagerung, daher die Kalksteinbänke in Rheinhessen. Und Sievershalm hat als Insel rausgeschaut aus diesem Meer. Also wir hatten auf zumindest die Kuppen an Hergratz und Horn oben waren nie unter Wasser und deshalb gibt es dort auch keinen Kalk.
Mhm.
Und man sieht das an Brandungsspuren dort auf dem Fels und der vulkanische Boden, der stammt nicht von spuckenden Vulkanen, wie man sich das so vorstellt.
Ja.
Sondern es waren im Prinzip verhinderte Vulkane, also erdmagmatische Aufwölbungen in der Erdkruste, die dann langsam abgekühlt sind und durch Erosion dann freigelegt wurden und verwittert sind.
Das heißt, das, was da liegt, ist nie rausgesprutzelt tatsächlich, sondern...
genau, ja. Das ist einfach abgekühlte magmatische, also Magma, die unterirdisch im Prinzip abgekühlt ist. Ja. Die kam eigentlich nicht nicht zum Ausbruch, also nicht an die Erdoberfläche.
Mhm.
Und deshalb ist der Porphyr auch relativ fest und dicht und schwer und hart, wenn man so will. Ja.
Mhm.
Im Gegensatz zu Mellaphyr, den wir im Vöhrfeld haben, der wesentlich poröser ist und ja, stärker verwittert, auch dunkler ist. Oxidierter ist, der mit Luft in Verbindung kam. Dazu gleich noch mehr. Aber Sievershalm haben wir im Prinzip Porphyr, was im Prinzip sehr ähnlich ist zu Granit. Von der mineralischen Zusammensetzung ist das Gleiche, was wir haben.
Mhm.
Und auszeichnen tun diese Böden sich halt durch sehr, sehr niedrige pH-Werte. Sie sind sauer.
Mhm.
Wir haben also in 1 Meter Tiefe pH-Werte von 3,7 und das ist ja schon ziemlich extrem eigentlich für die Rebe. Also die Rebe muss da wirklich kämpfen und diese niedrigen pH-Werte, aus diesem Grund gibt es halt in Sievershalm auch Heidelandschaft, die im Moment gerade blüht, was wirklich eine magische Anmutung ist da oben auf dem Berg. Zwischen den Weinbergen wächst die Heide.
Ja.
Ist traumhaft schön. Und die fühlt sich halt sehr wohl auf diesen sauren Böden. Und auf denen wachsen halt auch die Reben. Und das ist halt schon eine Besonderheit für diese Region, in der wir uns hier befinden.
Mhm. Ich finde auch, dass gerade dieses Kräutrige irgendwie mit Luft tatsächlich, also es ist jetzt nicht Heide aus dem Glas, aber es ist sehr kräutrig.
Ja.
Es hat sehr viel von diesen so Bodendeckern oder so, die da mit reinkommen mit mehr Luft.
Ja.
2019, das ist ja eigentlich, du sagst jetzt ja auch, das ist ein sehr klassischer Jahrgang eigentlich für den Porphyr. Im Juni sah das irgendwie noch so nach dem zweiten Hitzerekordsommer aus, ne? Das war super heiß teilweise.
Es gab so 2-3 Hitzeperioden, die auch nicht ganz spurlos an den Trauben vorbeigingen. Wir entblättern zwar sehr dezent, zumindest von der Sonnenseite, also von der Sonnenseite überhaupt nicht, wenn dann nur von der Morgenseite. Aber trotzdem ging das schon auch mit, also wir hatten schon hier und da Sonnenbrand Probleme, aber im Großen und Ganzen war das Jahr eigentlich nicht wirklich so heiß. Zumindest der Herbst, die Lese war nicht heiß. Also die Lese war eigentlich wirklich sehr durchwachsen und auch teilweise verregnet. Aber man musste da wirklich schon das in der Natur abringen in 2019.
Okay.
Zumindest am Ende vom Jahr. Und die Säure war gut und ja, also eigentlich wirklich ein klassisches Jahr. Fein mit relativ niedrigen Alkoholwerten und einer guten Säure, aber nicht eine sehr aber trotzdem eine sehr harmonische Säure. Also,
ja, ich fand auch, das zieht sich so durch den Jahrgang, dass die reif ist, aber eben doch sehr lebendig, ne? Und auf der einen Seite sehr elegant wirkt, finde ich, jetzt auch hier in diesem Wein. Aber also zum hinteren Gaumen eigentlich immer mehr Druck aufbaut, finde ich. Das ist bei manchen Weinen, die ich jetzt zum Beispiel auch bei der Vorpremiere da der großen Gewächse probiert habe, da dachte ich im ersten Moment, das ist so ein sehr seidiges, fast schon weiches Mundgefühl.
Genau.
Und dann schießt aber irgendwann die Säure da richtig rein und übernimmt sozusagen. Und zum Finale hin wird es eigentlich immer druckvoller. Das ist schon ganz, ganz spannend.
Ja, klasse. Ja. Also macht Riesenspaß. Und ich glaube, dass es auch wirklich Langläufer werden, die 19er, die auch in 10 Jahren noch große Freude machen werden.
Und das auch bei den Ortsweinen richtig hier, ne? Cool. Kein Problem.
Ja.
Gerade die Ortsweine, ja.
Ja, absolut. Ja. Also ich meine, Porphyr ist ja im Prinzip zu 70% aus Herkratztrauben.
70%
schon. 30% Höllberg.
Ja.
Wir haben ja mittlerweile schon einiges in der Herkratz. Und es gibt eine Parzelle, die befindet sich quasi oben auf dem Plateau schon fast. Also ja, schon noch im Südhangbereich, aber zieht schon nicht mehr, also es ist halt nicht steil, nicht mehr steil obendrauf. Und sind eigentlich also unsere Hauptporphyr-Parzellen, die steinig sind, auf den, also richtige Verwitterungsböden, steinig, in denen die Reben halt 10 Meter tief wurzeln und daher auch diese Salzigkeit bekommen. Mhm. Es ist kühl obendrauf, so 280 Meter, reift spät, reift langsam und das sind eigentlich so wirklich Bilderbuch-Parzellen da oben, die mittlerweile auch schon älter sind als 20 Jahre. Mhm. Und dort ist so, kommst du das Kernstück her aus diesen Parzellen.
Und dann hast du noch ein bisschen Höllberg dabei. Und noch andere Lagen
Nur Höllberg-Herkratz. Ja, ist ja ein reines Lagen-Cuvée aus den beiden großen Gewächslagen. Und
ja. Wie ist denn das jetzt überhaupt? Also die sind ja jetzt sozusagen angepriesen bei euch. Also ich kenne die Weine halt unter Ortsweine und du bist ja im VDP und da gibt es ja im Prinzip gibt's ja die Qualitätspyramide und ein Gutswein, dann Ortswein und dann eben erste Lage und große Lage. Also große Lage dann eben für die großen Gewächse. Und jetzt steht aber bei euch und in anderen Weingütern ist das ja jetzt auch so, dass im Prinzip ihr den Ortswein aufwertet zur ersten Lage, oder?
Ja, wenn man es so möchte, hat der Ortswein bei uns im Weingut eigentlich nie wirklich, wenn man es genau nimmt, nie wirklich stattgefunden. Also die Parzellen, aus denen unsere Ortsweine kamen, waren entweder hier beim Porphyr ein Lagencuvée aus den beiden großen Lagen oder bei Silvane auch waren das Parzellen, die sich oben am Horn im Südhangbereich ganz oben befinden und auch bei den Weißburgundern, das waren nicht einfach irgendwelche Ortslagen, sondern es waren wirklich die beste Parzellen, aus denen die Weine kamen und von daher ist für mich diese Umbenennung aus ersten Lagen eigentlich sinnvoll. Die macht einfach Sinn. Also gerade beim Porphyr und auch beim Neubamberger, den wir gleich probieren.
Können wir vielleicht schon mal ins Glas gießen, einfach
genau.
Um das dann auch mal zu vergleichen.
Ja, der Neubamberger Riesling kommt zum Beispiel aus der Neubamberger Herkratz. Ja. Also es ist im Prinzip die Verlängerung der Herkratz, die ich muss mir den gerade mal holen. Mhm.
Frisch die
nicht ja, die nicht klassifiziert ist für GG, aber für mich fast eine gleiche Wertigkeit hat. Ja. Ein bisschen jüngere Reben, aus denen die Trauben kommen. Und von daher wäre es eigentlich falsch, den als so einen normalen Ortswein zu bezeichnen. Und aus ersten Lagen finde ich dafür eigentlich angemessen. Mhm. Einfach.
Mhm. Ja. Ich finde auch... wenn man sagt, aus ersten Lagen, kann ich das auch tatsächlich nachvollziehen. Ne? Wenn da drauf steht erste Lage, oder es wird ja verkürzt dann auch so gesagt, einfach erste, das ist ein erster Lagenwein, dann finde ich es halt schwierig, weil ja keine Lage draufsteht. Also tatsächlich es muss da, glaube ich, noch recht viel Kommunikationsarbeit geleistet werden, um den Leuten zu erklären, was das jetzt überhaupt genau sein soll. Ne? Abgesehen davon, jetzt kommt auch aus dem Chat, wird dann bei Weingütern wie bei euch oder bei Wittmann oder Battenfeld Spanier oder so, wird es wahrscheinlich die normalen Ortsweine gar nicht mehr geben? Oder sind das dann
nee, einfach, gibt's nicht.
Nee, ne?
Wir bleiben ja bei unserer Dreistufigkeit. Mhm. Und da bin ich auch ganz, ganz glücklich. Also ich meine, es gibt Gutsweine und dann fangen wir beim Riesling aus ersten Lagen an und darüber dann die großen Gewächse.
Ja. Okay.
So. Also den klassischen Ortswein, den machen wir nicht. Der macht keinen Sinn. Also für uns macht es keinen Sinn, eine 4 Stufen zu machen. Finde ich auch schwierig nachzuvollziehen einfach. Ja, die Abstufung, ich glaube nicht, dass die Menschen das verstehen. Also ich würde es selbst wahrscheinlich nicht verstehen einfach. Also nicht nachvollziehen können. Ja. Eine 4er-Abstufung ist finde ich schwierig.
Ja. Ja, finde ich auch schwierig. Also es sei denn halt, man hat das tatsächlich so im Weingut, dass man wirklich Weine hat, die vielleicht einfach nochmal eine Qualitätsstufe tatsächlich besser sind als die anderen Ortsweine, die man hat, aber noch nicht so ganz das GG-Niveau erreichen. Ne? Ja, aber ich meine, das ist ja auch schwierig. Das, es gibt ja auch viele GGs, die eigentlich das GG-Niveau nicht erreichen. Also insofern kann man über jede Stufe diskutieren eigentlich. Ne?
Genau, Ja, also so, ich meine, den Premier Cru aus mit Ortsbezeichnung, den gibt es ja auch in Frankreich, oder?
Durchaus. Ja, gibt es auch.
Das ist ja, im Burgund ist das ja auch eigentlich schon auch verbreitet, ja.
Und, es gibt also Meursault, wo einfach nur Meursault draufsteht und es ist dann aber eigentlich auch ein Premier Cru, ne? Und nicht nur ein Ortswein.
Richtig, ja.
Ja, das stimmt genau. Schon. Wenn im Prinzip, glaube ich, tatsächlich die Trauben dann auch ausschließlich aus dann verschiedenen Premier Cru-Lagen stammen, ne? Das muss schon dann natürlich schon gewährleistet sein, sonst
funktioniert es, glaube ich, nicht. Richtig.
Ja. Ja. Um das zu unterscheiden, ja, genau, haben wir also Riesling Porphyr aus Sieversheim und dann rotliegend aus Neubamberg. Das heißt aber, dass die Neubamberger Seite des Herkritz tatsächlich auch eine andere Bodenstruktur hat, ja?
Genau, ja, da ist der höchste Eisenanteil drin. Also die Böden sind zwar auch vulkanisch und die Bezeichnung rotliegend ist ja im Prinzip ein Erdzeitalter.
Ja.
Das ist alle Böden, die vor ungefähr 280 Millionen Jahren entstanden sind, die kann man als rotliegend bezeichnen. Mhm. Und auch Nierstein, der Rote Hang, das ist auch alles das gleiche Erdzeitalter. Und
also dass dieser rötliche Tonschiefer, dieser sogenannte rötliche Tonschiefer, ne, ist ja nicht mehr viel schiefer, ist ja eigentlich
richtig,
völlig verwittert eigentlich. Ne? Mhm.
Genau, ja. Und in der Bamberg ist es tatsächlich so, dass im Prinzip unter diesem etwas helleren Porphyr-Verwitterung diese sehr eisenhaltige, rote, vulkanische Masse da hervortritt. Und das sieht man ganz gut an so einer Abbruchkante oben an den Weinbergen. Und das ist schon ein bisschen anders. Wobei die Lage sich mehr klimatisch unterscheidet als vom Boden, muss man
tatsächlich
geben.
Ja. Obwohl sie ja wirklich, also die grenzt ja direkt an, wenn man da jetzt entlang fährt und wir sind da ja auch mal hoch und runter gefahren, dann liegt sie ja eigentlich direkt dran, ne? An deinen Sievershalmer Hagridslagen.
Genau, aber sie dreht nach West.
Ja.
Und das ist der große Unterschied. Ah, okay. Wir haben dort in Bamberg abends viel mehr Sonne und viel wärmere Bedingungen. Und das wären dort auch eigentlich so ziemlich die reifsten Trauben. Also das ist schon ein Tick gelber und reifer und das schmeckt man auch im Wein. Mhm. Wenn man da reinricht, das hat so richtig gelbe, opulente, fast süßliche Honignoten. Ja. So,
ich finde sogar, dass es tatsächlich in ein gewisses Rötliches auch reingeht. Ja. Also fast in so ein paar Himbeernoten, die finde ich, mit dabei sind. Zumindest jetzt in diesem Jahrgang.
Absolut.
Ja, finde ich auch. Der hat einen halben Prozent mehr Alkohol etwa, ne? Als der Porphyr.
Ja. Und aber in Bamberg hatten wir, also das waren auch dort die einzigen Parzellen, in denen wir so Rosinierungen hatten, die wir in Sievershalm gar nicht hatten.
Okay.
2019.
Ja.
Wir sind aber verzweifelt bei der Ernte, ja, weil jede Traube im Prinzip gesunde Beeren hatte, die einrosiniert waren, die uns das Mostgewicht so dermaßen nach oben getrieben hätten, wenn wir sie mitgeerntet hätten. Und wir haben dort auch viel, viel selektioniert, sehr, sehr selektiv geerntet, um halt diese Eintrocknungen, die wunderschön aussahen, also sie auch genial geschmeckt haben, aber halt unglaublich süß waren.
Und, wie kommt die zustande? Also durch Trockenheit oder durch Hitze oder durch Sonnenbrand?
Ja, durch eine etwas frühere Reife, die wir dort hatten. Und hatten wir ja nochmal so einen Regen, also Mitte August oder um 20. August gab es ja nochmal so Starkregenereignisse in unserer Region.
Ja.
Und die haben dann so einen Knacks gekriegt, die haben den Regen einfach nicht gut verkraftet dort in dieser warmen Lage und sind dann, weil sie zu der Zeitpunkt schon, in dem Zeitpunkt schon sehr reif waren, einfach haben die so einen kleine Beschädigung gekriegt und sind dann eingetrocknet, die Beeren. Mhm. Okay. Und das war weit verbreitet in 2019, ja, überall, ja. Aber in Sievershalm hat man das eigentlich nicht, weil wir noch eine niedrigere Reife hatten während diesen Starkregenereignissen. Und dann ist es schnell abgetrocknet und es ist an den Anlagen einfach so vorübergegangen. Und in der Bamberg, da war das halt wirklich auffällig, dass wir dort so Rosinierungen hatten. Also du hättest dort können Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen machen, bis zum Abwinken, wenn du noch ein bisschen länger gewartet hättest.
Ja, habt ihr irgendwas in der Richtung gemacht?
Wir haben Auslesen gemacht. Mhm. Also wir haben das relativ gut getrennt. Also ich möchte halt in den trockenen Weinen überhaupt gar keine Botrytis oder Überreife haben. Und dann wird das im Weinberg halt in den zweiten Eimer getrennt und abends dann separat verarbeitet. Und da gab es sehr, sehr schöne Auslesen. Ja. Das ist auch vom Markt her, also vom Verkauf her, funktioniert das auch noch ganz gut. Auslesen.
Ich glaube, das haben die meisten. Das ist
ein schwieriges Thema.
Ja, das haben auch die meisten, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass du ja ein Kabinett machst, dass du im Zweifelsfall Spätlesen hast, Auslesen bis hin zu TBA in manchen Jahren, weil der Fokus schon extrem auf den trockenen Weinen liegt. Ne?
Ja. Ja, du, das sind so Geschenke der Natur, die man gerne mitnehmen. Und wenn die Botrytis und die Überreife, wenn die schön ist, wenn die wirklich perfekt ist und dann geht die halt in einen extra Eimer und wir freuen uns abends dran, das separat zu keltern und dann schmeckt das auch super. Und wenn es halt nicht hundertprozentig perfekt ist, die Botrytis oder die Überreife, dann geht die halt auf den Boden. Mache ich keine Kompromisse.
Klar, An dem Wein oder an der Lage, sagen wir mal, Neubamberg, kannst du vielleicht so ein bisschen auch erklären, die hast du ja noch nicht so lange. Kannst du vielleicht so ein bisschen erklären, deine Arbeitsweise im Weinberg, die ja biologisch zertifiziert auch ist seit ein paar Jahren. Und du hast den Weinberg ja übernehmen können. Da war der in einem ziemlich schlechten Zustand, ne?
Genau. Ja. Es gibt, wobei es gibt zwei Parzellen in der Bamberg. Eine, die wir vor jetzt 10 Jahren gepflanzt haben. Die ich neu gepflanzt habe, die war einfach auf einer Parzelle, die verbuscht war, die wollte, also die, das waren steil, das sind ja alles Steillagen dort, also bis 60% oben raus, Hangneigung. Mhm. Und die ist brachgefallen vom Vorbesitzer, und weil einfach, ja, in den 50er, 60er Jahren es einfacher war, auf Plantagen Wein zu produzieren, und das Interesse von den Steillagen war einfach schwer zu arbeiten, und wurden die vergessen und einfach sind brachgefallen, sind verbuscht, teilweise verwaldet. Das war dort auf dieser Parzelle schon ein sogenanntes Vorwaldstadium, also da standen schon richtig große Bäume drin, und die haben wir wieder urbar gemacht, und das ist eigentlich so unsere sichere Bank in Neubamberg, die wir dort, diese Parzelle, die wir auch schon länger haben, die sehr stabile und sehr gute Qualitäten bringt. Und es gibt jetzt eine weitere Parzelle, die wir seit 4 Jahren jetzt übernommen, also vor 4 Jahren übernommen haben, von einem befreundeten Weingut im Nachbarort, der aufgehört hat, weil er keinen Nachfolger hatte. Und in dieser Parzelle, die war halt, das sind 30 und sind 2 Blocks, aber verschiedene 30 und 40 Jahre alte Reben, also wunderschön. Und dort, das hat erst ein bisschen gedauert, bis wir diese Parzellen wieder, natürlich 3 Jahre Umstellungszeit durch die Bio-Umstellung.
Also der ist einfach konventionell, klassisch konventionell bearbeitet worden, ne?
Richtig, und da hat Humus gefehlt, da hat Vitalität gefehlt in dem Weinberg, und das Trauben sahen zwar wunderbar aus, aber die ersten 2 Jahre konnte ich die nicht verwerten, die Trauben. Es war ganz enttäuschend, weil ich dachte, weil ich so an diese Lage geglaubt habe, aber die Parzelle auch so schöne Trauben hat, aber trotzdem hat es nicht geschmeckt. Ja. Es hat so eine grüne, krautige Note gehabt, die mir überhaupt gar nicht gefallen hat. Und nachdem wir aber da Humus und Kompost und ein bisschen Boden bewegt haben, ein bisschen Boden aufgemacht haben, ist sie jetzt seit 2 Jahren ist er am Start. Also seit 2 Jahren schmeckt's. Der Weinberg ist viel vitaler, es wächst auch, und die Trauben das ganze Blattwerk, der Weinberg ist vitaler, und die Trauben sind nicht so. Also der Weinberg ist halt nicht so am Limit, wie die letzten Jahre, sondern liefert jetzt seit 2 Jahren richtig gute Qualitäten.
Ja. Das heißt, der war schon irgendwie sozusagen, der hat schon gehungert nach der, nach dem, was er sonst bekommen hat. Also im Prinzip ist er so ein Weinberg dann eigentlich auch wie ein Abhängiger, der so ein bisschen nach Methadon schreit wahrscheinlich, ne? Und es nicht bekommt.
Richtig, ja. Der hat halt immer oben Dünger gekriegt, so, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der den bewirtschaftet hat, aber einfach, es war kein Bodenleben da, der Weinberg, die Böden waren tot, einfach, und das haben wir jetzt mal geändert, und schon schmeckt's, das ist interessant, das ist, bestätigt mich auch so in meiner Arbeit, ich ja so ein Bodenmensch bin, und auch viel im Weinberg mir viel Gedanken mache über den Weinberg und über den Boden und die Erziehung und die Bodenpflege und alles, die Bewirtschaftung allgemein. Und ich mich gefreut habe, dort die ersten 2 Jahre über so tolle Trauben, die wirklich so ganz gelb und kleinbeerig waren, und gesund waren, aber aber einfach nicht geschmeckt hat und komplett anders geschmeckt hat als die Weine, die Fässer, die aus unseren alten Weinbergen rauskommen. Ja. Und das freut mich sehr, dass das jetzt auch einfach verbessert wurde, indem halt einfach mal an dem Boden was geändert wurde. Sonst nur am Boden, weil im Keller
Ist alles gleich.
Ja, nicht viel. Ja, genau.
Das war dann auch tatsächlich das erste Mal, dass du das so in dieser Klarheit auch mitbekommen hast, also nachvollziehen konntest, ja? Weil du hast ja im Laufe der Zeit schon auch die eine oder andere Parzelle im Herkwitz oder wo auch immer übernommen.
Es war besonders auffällig in dem Fall, ja. Aber gemerkt hat man das auch früher schon bei Parzellen, die wir übernommen haben aus konventionellen Anbau aus. Und aber da war es halt besonders deutlich, weil ich konnte den Wein gar nicht bewerten. Also das war gar nicht. Es gibt ja immer so Sachen, ja, denkst du, ja gut, es gibt ja noch einen Mitterwein bei uns, ja, aber ich habe es noch nicht mal da rein verschnitten.
Okay. Verstehe. So schlimm.
Ja, es war wirklich schlimm.
Ja. Nee, und wir hatten ja im Mai auch den Gutsriesling. Also das war ja auch recht anschaulich, welche klasse. Qualitäten halt in den Gutsriesling reinkommen und wie sich der Gutsriesling dann eben auch präsentiert. Da passt sowas halt dann auch nicht rein.
Großartig. Ist eigentlich gar kein klassischer Gutsriesling. Ist eigentlich.
Könnte eigentlich ein Ortswein werden.
Wenn es ist so, ja. Schön. Ja, also rotliegend ist, Bamberg ist eigentlich so der zugänglichste von den dreien, in der auch mit recht wenig Säure und viel Opulenz und so einer schönen Balance auch daherkommt und das ist so ein Maul voll Wein irgendwie.
Ja, finde ich auch. Säure. Ja. Wirklich ein Stück weit sozusagen weniger präsent als beim Vorführer. Mm. Insgesamt wirklich auch seidiger, aber auch sehr transparent, finde ich.
Ja, aber wesentlich gelber.
Wesentlich gelber, ja. Mm. Ja. Aber das
Kräutrige. Das wollte auch nicht weiter gären, ja. Das wollte im Keller auch nicht weiter gären, weil es halt einfach schon vom Ausgangsmostgewicht so 2-3 Öchsle mehr hatte als die Sieversheimer. Und auch Fürfeld. Und dann hat das halt einfach 5 Gramm Zucker zurückbehalten und die haben auch nicht mehr weggekriegt. Aber es ist auch in Ordnung so.
Mhm. Hat der Porphyr aber mehr oder weniger auch, oder? Nur, dass er die Säure halt einfach eine andere ist.
Ja, schon ein Gramm weniger.
Ah, okay.
Auch
okay.
Zucker, ja.
Mhm. Und sonst vom Ausbau her, ich glaube, Porphyr ist immer so ein bisschen halb Edelstahl, halb Fuder, oder?
Aber dieses Jahr ist mehr Edelstahl im Porphyr. Mhm. Also 2019 ist drei Viertel ist Stahl und ein Viertel ungefähr Holz.
Okay, und rotliegend ist ganz
Stahl. Rotliegend ist komplett Stahl, ja. Mhm. Genau.
Und Mellaführ, glaube ich, auch.
Auch komplett Stahl.
Ja. Mellaführ aus Fürfeld, das ist dann schon, das ist die höchste der Lagen, glaube ich, der drei, ne?
Genau.
Und liegt dann quasi an der Grenze zur Nahe. Ne?
Mhm.
Kann man, wenn man auf der Ergritz steht, schön sehen. Sozusagen am Horizont mit Windrädern im Hintergrund.
Richtig, genau. Ja. Also in Fürfeld trifft sich ja auch die Nordpfalz, Rheinhessen und Nahe. Das ist so ein bisschen das Dreiländereck. Und westlich von Fürfeld ist dann wirklich kein Weinbau mehr möglich, weil es dann zu hoch ist und zu kühl ist. Und die Lage, aus denen der. Ja, dieses Jahr ging es auch. Oder ja, die letzten Jahre ging es auch, aber traditionell waren dort halt nie Weinberge. Ja. Mhm. In Fürfeld an der Südseite des Eichelbergs, von dem, also auf, so heißt die Lage, das sind wirklich dann so die westlichen Weinberge in Fürfeld, dann kann man noch runterfahren ins Alsenz. Dann ist man eigentlich relativ schnell im Alsenztal, Alten Bamberg. Mhm. Und dort beginnen dann wieder die Weinberge von zum Beispiel Gut Hermannsberg hat dort den Rotenberg. Das ist eigentlich gar nicht weit.
Hahnmühle ist im Alsenztal. Ist
noch ein Stück weiter.
Noch ein Stück höher.
Ja, richtig. Mhm. Ja, genau, ja, noch ein Stück hoch, ja. Ja, und der Eichelberg ist halt wirklich, dort haben wir halt dieses schwarze, dieses Mellaführ, also dieses oxidierte Form des Porphyrs, wenn du es so willst, also auch viel poröser, sind ganz dunkle Böden, besser durchwurzelbar, aber trotzdem auch karg und steinige Böden dort. Es sind eigentlich im Prinzip Trockenstandorte, windoffen, überall Windräder da oben und das ist so der Purist und der Wein zeigt das halt auch. Und
absolut,
der Weinberg auch. Ja. bringt jedes Jahr halt so diese Dunkelwürze mit. Ja. Mhm. Mhm. Weiß auch nicht warum, aber das hat er einfach immer.
Ja. Er erinnert mich in der Nase tatsächlich an das, was wir gleich aus dem Schadachberg haben. Mhm. So ein bisschen, da ist schon dieses Rauchige deutlich mit drin. Also wirklich, als genau. hättest du Quarzit im Boden eigentlich, obwohl der ja gar nicht im Boden ist. Ne? Ja. Aber es ist eine sehr rauchige Nase und auch eine viel kühlere Frucht als bei den anderen beiden. Mhm. Ja. Also im letzten Jahr, also 2018, war der Wein exotischer, weil es einfach auch ein wärmerer Jahrgang war.
Richtig,
ich. Aber hast hier du ist
gar nicht so viel gemerkt, ja, von der Lage. Aber ich finde auch 2019, die Weine sprechen so die Lage, die Herkunft, das ist sensationell. Das hat man auch noch nie so deutlich und so differenziert auf die Flasche bekommen wie in 2019. Mhm. So der Porphyr, dieses helle, weiße Frucht, auch Weinbergspfirsich, aber trotzdem auch würziger und salziger und der Bamberger mit so einer gelben, opulenten Art, auch so eine Alkoholsüße und Fürfeld so dieses Wilde und dieses auch trotzdem dieses Puristische, so trocken und karg, wie der Wein ist, ja, mit Säure. Absolut. Und das ist sensationell.
Ja.
Das ist eigentlich für die Freaks. Ja, das ist sowas für die Freaks. Ja.
Finde ich auch. Aber es ist es ist eine super schöne Seite vom Riesling, finde ich. Also es ist der ist ja im Alkohol auch niedriger, der ist im Restzucker niedriger, dafür ist er in der Säure höher. Also das ist schon sehr markant, finde ich. Und das drückt er halt auch in allem aus, was er hat. Irgendwie die Frucht ist viel zitrischer. Das ist viel schneidender eigentlich. Aber es bleibt trotzdem immer elegant. Das ist schon, und es bleibt auch immer, es hat auch das Salzige mit dabei. Es bleibt immer so dieser Trinkfluss mit drin. Ich finde auch, der hat was Karges, aber er hat auch was sehr, trotzdem etwas sehr Einladendes, finde ich.
Ja, es ist animierend. Ja. Es macht Spaß, aber es braucht tendenziell schon ein bisschen was zu essen, eigentlich. Es ist ein Gastronomiewein eigentlich. So.
Weil er diese Kombination aus Salzigkeit und Säure hat auch, ne? Und weil er halt nicht so fruchtbetont ist wie... Also jetzt gerade der neue Bamberg.
Richtig, ja. Ja, toll. Das fasziniert mich halt so am Riesling allgemein, ja, dass der halt wirklich im Prinzip der Transmitter ist, ja, was die Herkunft und den Boden betrifft. Und das macht's interessant. Und das kapiert auch jeder, wem du die drei Weine hinstellst.
Ja.
Die drei aus ersten Lagen Rieslinge und du musst gar nichts sagen, ja. Die Leute probieren das und merken genau, guck mal da, das ist eigentlich so diejenigen, die Mineraltrinker, ja, die fahren halt ab auf Fürfeld, ja, und auch vielleicht auf Porphyr, ja, und so die Ballonstrinker oder die, ja, oft auch die eher aus der Burgunder-Richtung kommen, ja, die finden halt den Rot liegend halt meistens besser, weil er halt einfach momentan auch schon sehr zugänglich ist und sehr animierend ist zu trinken. Ja,
ja, während der Meller führt, der tatsächlich eher so ein bisschen was von Chablis auch hat, ne?
Ja.
Also wenn wir schon bei Burgunder sind.
Ich finde die Nase halt auch total cool, ne? Dass das so würzig ist.
Ja, ja, total.
Wenn du das frisch aufmachst, ja, das. Ich bezeichne das ganz gern so als Edelstinker.
Mhm. Ja, es hat halt so eine.
Es hat nichts Dreckiges, sondern es hat so was Feines, also was Feinstinkiges. Und das finde ich halt total cool. So muss es sein.
Feinstinkig, ja, das ist schön, ja. Ja, muss ich mir merken, ja. Ja, und genau, hier kann man, also bei den Weinen kann man dann auch einfach schon die auch nochmal auf eine ganz andere Weise die Arbeit sozusagen nachvollziehen, die ihr dann auch betreibt. Ja. Die Weine sind ja dann auch, ich sag mal jetzt, mehr oder weniger doppelt so teuer als ein Gutsriesling jetzt beispielsweise. Geld ist ja auch immer ein Thema irgendwie, gerade in Deutschland beim Wein, obwohl die Weine ja immer noch erstaunlich günstig sind, finde ich. Du hast deine Gutsweine immer noch im Wesentlichen unter 10 Euro. Die Ortsweine sind im Laufe der Zeit einfach ein kleines bisschen teurer geworden, natürlich. Zu Recht. Aber genau, worauf wollte ich hinaus? Eigentlich, ich finde, man kann es halt super, super auch schmecken. Also man kann auch nochmal, obwohl der Gutswein schon so prägnant ist, einfach nochmal diesen großen Schritt auch schmecken in diese Individualität rein.
Ne? Ja. Der Gutsriesling ist halt auch ein bisschen schlechtes Beispiel dieses Jahr, 2019, weil wir ja bedingt durch diese sehr, sehr niedrigen Erträge und es gibt ja bei uns auch keinen Zukauf oder sonstiges. Mhm. Alle Weine kommen ja aus unseren eigenen Weinbergen. Und dadurch, dass 2019 die Erträge so extrem niedrig waren, sprechen wir beim Gutsriesling von einem Wein, der ja bei irgendwo zwischen 40 und 50 Hektoliter Ertrag gebracht hat. Und das macht den halt auch so hochwertig.
Ja.
Das ist ja aber nicht jedes Jahr so.
Du hast die sonst wahrscheinlich so mit um die 70, oder?
Ja, 60 oder so. Ja. Auch mal 70, ja. Aber
das kann ja auch durchaus passen, wenn das ja.
Ja, genau. Ja. Und von daher war die Abstufung zwischen dem Gutsriesling und den Ortsweinen schon auch in den Jungweinproben ein bisschen eine Herausforderung, aber trotzdem, wenn du den Gutsriesling hinstellst und das kommt ein Porphyr hinterher und dann, das merkt jeder, dass da einfach nochmal wirklich nicht ein Schippchen, sondern echt eine große Schaufel draufgelegt wurde, qualitativ. Und das macht die Weine ja aus. Ne?
Ja.
So soll es sein.
So soll es sein, ja.
Ja.
Ja, legen wir nochmal eine Schippe dazu.
Schön.
Ne?
Machen wir
mal einen Höllberg auf.
Machen wir Höllberg, ja.
Im Jahr 2019, ich habe ja jetzt in Wiesbaden die weitestgehend alle, mehr oder weniger, also jedenfalls ziemlich viele der ganzen großen Gewächse durchprobiert. Und ich hatte das Gefühl, dass Rheinhessen die konsistenteste Qualität hat in 2019. Da gab es überhaupt keinen einzigen Ausfall, fand ich. Also es gab ja Regionen, die hatten deutlich mit den Regenproblemen zu tun während der Lesezeit. Ne? Also was du ja auch angesprochen hast, nur dass es bei euch nicht so heftig war. Aber insgesamt fand ich, dass Rheinhessen wirklich ein Wahnsinns 2019 hingelegt hat.
Ja, das ist schön, das freut mich. Ich habe ja noch gar nicht so viel probiert, Corona-bedingt. Ja. Keine Messen und so weiter, ja, wobei halt die Weine von meinen besten Kollegen und Freunden und so, die kenne ich schon. Mhm. Aber ja, ich denke mal, wir haben ganz gut abgeschnitten in 2019.
Ja, glaube ich auch. Aber ja, also als VDP Rheinhessen seid ihr doch auch dafür verantwortlich, eigentlich, welche Weine tatsächlich dann auch dieses Prädikat großes Gewächs bekommen oder welche durchfallen oder nicht. Also das gibt ja schon Proben vorher, ne?
Genau, es gibt so eine Prüfungskommission und da werden es gibt erstmal eine Jungweinprobe und da merkt man ja schon mal so in dieser Jungweinprobe, wo man so sich befindet. Und dann gibt es eine weitere Anerkennungsprobe, in die die Weine reingestellt werden. Und wenn es also mit einer absoluten Mehrheit dann bewertet hat, anerkannt werden als großes Gewächs. Ja, aber im Prinzip muss jeder selbst für sich, für seinen Wein stehen und verantwortlich sein, einfach was auf die Flasche kommt. Aber im Großen und Ganzen dienen diese ganzen Proben für die Betriebe, die halt zu merken in der Blindprobe, wenn die Weine nebeneinander stehen, geht das jetzt oder mache ich das lieber nicht? So, und da, das, okay. Ja, so funktioniert es eigentlich. Ja.
Also es kommt eher selten vor, dass jetzt ihr sozusagen einem Kollegen sagt, nee, hör mal, also das geht nicht, das kommt.
Doch, das machen wir auch immer wieder, aber dann werden sie halt nochmal angestellt und dann irgendwann dann, ja, das wird dann auch was geändert, dann oft an der Cuvées, an der Zusammenstellung. Das sind ja, diese Weine bestehen ja meistens aus verschiedenen Komponenten.
Also Parzellen jetzt, die
richtig, ja.
Na, weil das sind
also
ja
alles Lagenweine. Zum Beispiel so ein Höllberg kommt aus drei verschiedenen Parzellen. Wir haben also am Höllberg unsere drei besten Parzellen, also die GG-Parzellen. Die werden natürlich auch separat ausgebaut.
Ja.
Erstmal und kommen dann vor der Füllung auch wieder zusammen. Ja. Und wenn mir dort von den drei Parzellen eine nicht hundertprozentig gut gefällt, ja, und dann geht die auch nicht ins GG. Dann kann es auch sein, dass Höllberg nur auch mal nur aus zwei Parzellen kommt. Ja. Und das ist wichtig, dass man das halt in kleinen Fässern und kleinen Tanks erstmal separiert und vergärt. Und dann ist das nachher wie so ein großes Puzzlespiel, was dann zusammengefügt wird. Oder wie Kochen. Aus guten Zutaten entsteht dann ein Gericht.
Ja, bei Champagner weiß man das, ne, dass das so ist. Bei,
ja,
Hier, glaube ich, würde man jetzt landläufig vermuten, das ist halt ein Weinberg, dann kommt er halt auch quasi komplett da rein. Ne? Weil steht ja drauf. Ja, das.
Am Scharlachberg ist das auch so, aber bei uns an der Herkratz gibt es eine große Auswahl aus verschiedenen kleinen Parzellen, auch aus verschiedenen Sortierstufen im Herbst, aus, manchmal mache ich eine Partie Teil im Holz und Teil im Stahl und also das ist, meist manchmal 15 verschiedene Komponenten, die in Frage kämen für GG.
Okay.
Und das macht den Wein ja auch so komplex nachher.
Ja.
Höllberg ist ein bisschen weniger, aber da haben wir auch ganz gute Auswahl. Und Höllberg ist halt, sagen wir mal, historisch bedingt die beste Lage, die wärmste Lage zumindest in Sievershalm, die auch damals schon immer reif wurde, vor 100 Jahren schon, die besten Ergebnisse über die Jahre hinweg gebracht hat. Das ist ein sehr karger, trockener, steiniger, fast schottriger Boden aus Porphyr. Mehr gelblich dort am Höllberg, in der Herkratz ist ein bisschen mehr rötlich. Und Höllberg liegt halt sehr geschützt hinterm Ort, also abgeschottet nach Nord und nach Westen, reine Südhänge. Teilweise so klein parzelliert, terrassiert, mit Mauern zwischendrin, eigentlich sehr, sehr schön. Und wobei Höllberg müssen wir halt in den warmen Jahren auch schon echt aufpassen, dass es nicht zu reif wird. Ja,
das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Das, was vor 100 Jahren halt der Vorteil war, kann natürlich jetzt irgendwie mit Klimaveränderungen auch zum Nachteil werden, ne? In bestimmten Jahren. Ne?
Das kann schon so sein, aber muss man halt den Erntezeitpunkt im Griff haben und muss auch von der Bewirtschaftung ein bisschen was anders machen. Also im Höllberg zum Beispiel arbeiten wir sehr, sehr viel mit Strohabdeckung, einfach um das Wasser im Boden zu halten, um Vitalität in die Weinberge zu bekommen. Und auf diesen sehr steinigen, kargen Böden ist das einfach das Beste. Es bleibt kühl unter dem Boden, also unter dem Stroh bleibt es einfach, ist der Boden immer kühl, er erhitzt sich nicht so schnell, es ist wie so eine Isolationsschicht da oben drauf, dem Boden. Und wir lassen da auch, wir entlauben da fast nichts, um halt wirklich Blätter dran zu lassen, um die Trauben möglichst im Schatten zu halten und muss man ein bisschen umdenken, aber es funktioniert. Und dann natürlich den Erntezeitpunkt so wählen, dass es nicht zu fett wird.
Ja, ja. Das fand ich schon in 2018 auch sehr gelungen. Das war ja dann noch herausfordernder eigentlich.
Ja,
und richtig, ich bin eigentlich, ich war immer eher so der Herkritz-Fan. Aber ich muss sagen, dass der Höllberg irgendwie mir in den letzten, keine Ahnung, 3-4 Jahren irgendwie von Jahr zu Jahr auch immer besser und besser gefällt. Und ja, fand ihn jetzt, also ich meine, er ist auch, wenn wir nachher zum Herkritz kommen, Herkritz braucht länger, der ist jetzt verschlossener, finde ich. Ja, der Höllberg ist halt jetzt schon so sexy eigentlich, finde ich.
Genau, das finde ich auch.
Ja, der nimmt einen schon eigentlich in den Arm,
genau,
ne, ist offen und erzählt auch schon echt viel und hat aber trotzdem hinten raus wirklich diese Energie und diese wirklich heftige Mineralik, die man am Anfang auch gar nicht erwartet. Ne? Da ist so viel Frucht, also vergleichsweise viel Frucht, wenn da auch so schöne herbe Grapefruit-Frucht mit drin ist, aber eben auch, man merkt die Reife und dann hinten raus wird es immer steiniger und kühler eigentlich auch. Ne?
Ja, genau. Ja, das finde ich auch gut beschrieben. Es ist wirklich, hat so eine schöne Opulenz, ja, so einfach so, das springt dich so an, ja, und dann zeigt aber dann hinten raus brutal viel Salz.
Ja. Ja,
und das ist eigentlich das, was die Lage ausmacht, ja. Ja. Ich mag das auch, Höllberg, gerade so im jüngeren Stadium trinke ich das sehr, sehr gerne.
Und es hat auch hier ein bisschen wie beim Neubamberg so ein bisschen was Rotfruchtiges auch mit drin.
Ja,
ein bisschen
genau.
Reife rote Beeren mit drin, die die anderen jetzt nicht unbedingt so mit sich bringen. Das sind ja auch sehr schön. Aber es ist genau, das ist am Anfang opulent, aber nicht zu viel. Und dann kommt eben, dann wird es halt immer würziger und steiniger und ist schon und salziger, wie du sagst, das ist schon klasse. Und super Länge.
Ja.
Und auch hier eben diese, und das finde ich schon an diesem Jahrgang einfach, wenn das so schön integriert ist, diese Säure, die ist halt auch wirklich am Anfang so seidig und reif und man merkt aber eben nach hinten raus immer stärker, wie viel Druck die und wie viel Kraft die doch hat. Ne?
Genau.
Ja, das ist schon cool.
Ja, ich finde es auch gerade ziemlich geil. Also ich freue mich auch, dass ich mich im Herbst, als ich die Trauben so gesehen habe, mich für 100% Edelstahl entschieden hatte. Das ist ja immer so eine Entscheidung, ja, in der Weinlese, was packst du das hin jetzt, wie viel Holz, wie viel Stahl, und ich wollte einfach die Frische und die Kühle, also ein bisschen mehr, dem Wein halt ein bisschen präziser und ein bisschen schlanker gestalten, und habe mich dann für 100% Stahl entschieden, ja, für Höllberg. Mhm. Das war früher auch schon anders, ja, wir hatten Höllberge gefüllt mit sehr, sehr viel Holz, und aber die Lage braucht das eigentlich nicht. Also die ist so die bringt so viel Opulenz mit, ja, die braucht nicht noch Holz. Ja. Mhm. Das hat mir so in den letzten Jahren einfach viel besser gefallen, die Edelstahl-Varianten. Und 2019 habe ich mich dann auch komplett für Stahl entschieden.
Ja, finde ich super passend, tatsächlich auch. Also es wäre sonst einfach noch, also es wäre cremiger geworden, aber es hätte wahrscheinlich einfach auch ein bisschen was von dem, ja, von dieser druckvollen, also die Säure ist ja eh schon in gewissem Maße cremig, ne?
Ja, ich glaube, wir liegen so bei 7. Genau, im Kopf habe ich es nicht, aber das ist schon, waren tolle Trauben. Also ja, besser geht eigentlich nicht. 2019. Auch Mini-Erträge. Es gibt dort zwei älteren, richtig alten Parzellen. Da hingen so 20 Hektoliter drin. Mehr war da nicht.
20 Hektoliter, ja, das ist schon wenig. Ne? Du hattest das, glaube ich, im Mai so ein bisschen erklärt. Das hat sehr viel mit diesem Jahrgang davor zu tun. Ne?
Richtig, ja. Die Reben hatten sich 2018 ein bisschen verausgabt. Und obwohl wir dort auch eine grüne Lese gemacht hatten, aber trotzdem die Trockenheit und die Hitze und dann noch relativ hohe Erträge in 2018. Und dann machen die im Jahr drauf, schalten die so einen Gang zurück.
Ja.
Und das siehst du da direkt im Frühjahr schon am Fruchtansatz. Ja, da ist nicht viel. Und dann ja, dann bleibt das Kleinbierig auch nur 2019 sehr, diese alten Parzellen, die sind so ein bisschen virös, auch in der Mitte, ja, die sind so Kessel drin, in denen die Reben halt gar nicht mehr so richtig hoch wachsen in den oberen Draht, sondern halt so, das ist so eine Art, ja, kein Kümmerwuchs, aber so eine Wachstumsdepression, ja, und dann sind das ganz gelbe und kleinbärige Trauben, ja, das sieht eigentlich sensationell aus, du musst dort auch gar nicht viel machen in den Parzellen, ja.
Okay.
2019 war es halt wirklich ein bisschen wenig dort. Aber gut, so war es halt.
Den Begriff Wachstumsdepression habe ich auch noch nicht gehört vorher.
Ah, ja, nee, das ist so virös einfach. Ja. Das hat man im Burgund, also die ganzen, die guten Lagen, die Grand Crus im Burgund, die sind eigentlich alle virös, kannst du sagen. Also die Chardonnays, die dort wachsen und auch die Pinots, die das siehst du, wenn die da durchläuft, das sind so ganz kleine Perlchen an Trauben dort in den Weinbergen und so ist das beim Riesling in den klassischen guten Lagen bei uns eigentlich auch, also nicht nur bei uns, sondern überhaupt in ganz Deutschland. Und dann hast du so eine Balance da in dem Weinberg, ja, wo du einfach kleine Erträge hast, wenn die Reben alt sind und das dann, ja, das wird halt von selbst einfach großartig, ja. Ohne dass du viel machst, das ist entspannt einfach, so ein Weinberg.
Und das hat jetzt womit zu tun? Mit dem Alter oder mit dem...
Dem Alter, ja. Mit dem Alter hauptsächlich dort. Und auch eigentlich an diesen Lagen, in denen schon wirklich seit Jahrhunderten Weinbau betrieben wird, ja. Die Reben dort, die ich muss jetzt mal zeigen, wenn du vorbeikommst. Es ist schwer zu erklären.
Okay. Ja, Schadachberg, oder?
Unbedingt.
Genau, der Schadachberg war dafür verantwortlich, dass das Paket irgendwann nicht mehr bestellt werden konnte, weil das eure kleinste große Gewächslage ist, ne?
Richtig.
Und die ist jetzt ausverkauft, also bei euch, ab Weingut.
Die war nach 2 Tagen ausverkauft. Ja, es war wirklich Wahnsinn gut. Oh gut, es gibt halt auch nicht viel davon. Schadachberg ist ja, um es nochmal zu erzählen,
ja.
So ein Tauschprojekt mit dem Weingut Bichel aus Appenheim, mit denen wir sehr gut befreundet sind.
Sind die Runkels.
Ich hatte eigentlich, genau,
Weingut. Die Runkelbrüder.
Die Runkelbrüder, ja, oder die Bichel-Jungs, geht auch.
Oder die Bichel-Jungs,
ja. Und zwei ganz, ganz klasse und sympathische, sehr am Boden gebliebene Winzer. Und und so ein bisschen die Idee von mir war eigentlich, mal ein bisschen was vom Kalkstein zu machen. Ja, also wir haben ja hier in Sieversheim überhaupt keinen Kalk und in Appenheim gibt es ja sehr ganz tolle, der 100 Gulden sind ja ganz tolle.
Das heißt, sehr viel Kalk, ja. Gerade eben so im Zentrum des, ja.
Und dann hatten wir so ein bisschen die Idee, lass uns doch mal eine Parzelle tauschen. Und wir sind dann, haben uns getroffen zum Weinberge anschauen. Und waren im 100 Gulden und überall in Appenheim und Ingelheim. Und dann sind wir nach Bingen auch noch gefahren. Und ich stand dann im Scharlachberg, weil die Weingut Bichel hat halt im Scharlachberg für sehr viele Parzellen übernommen. Damals von Salm. Und und diese Parzellen, ich stand da im Scharlachberg und dachte so, okay, das Kalkprojekt, das muss ich nochmal zurückstellen, weil das ist, Scharlachberg, das ist so genial. Also ich nehme auch Quarzit statt Kalk. Und so kam das dann, ja. Und dann haben wir eine Parzelle getauscht, Herkratz, 3500 Quadratmeter Herkratz gegen die gleiche Fläche im Scharlachberg. Und seitdem gibt es eine kleine Menge Scharlachberg bei uns als GG. Die Weinberge werden, was die Maschinenarbeit betrifft, von Ihnen und auch von uns bewirtschaftet. und Handarbeit machen wir so zum größten Teil selbst und die Ernte sowieso und dann kommen die Trauben zu uns. Und das ist einfach eine Erweiterung, einfach eine Ergänzung unseres GG-Portfolios und ist eine kleine Menge und macht Spaß und ist nochmal was anderes. Und es ist auch komplett anders, wenn du da mal reinriechst.
Genau, das ist komplett anders. Schallachberg muss man vielleicht noch dazu sagen, Bingen, das ist ja eigentlich auch eine traurige Geschichte, weil das war mal einer der ganz berühmten deutschen Weinberge. Und irgendwann kannte man das eigentlich nur noch von Scharlachberg Gold. Das war so ein billiger Weinbrand, so ein Fusel, irgendwie, den man irgendwie so in den 70er, 80er Jahren mit diesem Weinberg eigentlich in Verbindung gebracht hat. Aber wenn man in alte Restaurantkarten aus dem 19. Jahrhundert guckt, dann findet man da eben den Scharlachberg auch mit vergleichsweise horrenden Preisen. Weil, ne? Und dann ist es, glaube ich, in den 70er Jahren ist es dann mit der Flurbereinigung ist das Ding eigentlich kaputt gegangen. Ne? Also das hat eigentlich... Großenteils, glaube ich, verwildert. Das hat kaum noch jemand wirklich bewirtschaftet, obwohl es eigentlich so eine fantastische Lage ist.
Ja, genau. Es war um die Jahrhundertwende eigentlich ähnlich berühmt und nachgefragt und bekannt wie der Rote Hang.
Ja.
Es war halt nicht so groß, ja, aber Nierstein und Oppenheimer Weinberge und Binger, Scharlachberg vor allem, das war eben ebenbürtig. Also das waren die großen Lagen, ja. Und es ist halt auch, ich finde es halt ein genialer Boden, also dort, wenn du da drin stehst, auf diesen alten Terrassen da und dieser Quarzitboden dort. Und du spürst natürlich aber auch Wärme, ja. Scharlachberg ist ja im Prinzip an der Mündung von der Nahe in den Rhein. Und das sind alles so Grenzlagen, so eigentlich so ähnlich wie jetzt bei uns hier Höllberg-Herkratz. Was die rheinhessische Schweiz betrifft, ist auch der Scharlachberg für Rheinhessen was ganz Besonderes im Prinzip auch in diesem Dreiländereck Rheingau, Nahe und Rheinhessen. Und,
Und fast noch Mittelrhein.
Das hat mich das... ja, im Prinzip, ja, genau. Ja, ja. Und das hat mich da fasziniert, als ich da drin stand. Und so kam es dann, dass wir eine Parzelle Scharlachberg haben.
Spannend. Total, finde ich auch. Und es ist ja auch, ich meine, wo ist sonst Quarzit irgendwo in Rheinhessen? Ne?
Genau.
Und es ist aber auch wirklich eigentlich ein komplett anderer Boden als in Appenheim jetzt. Ne? Appenheim und sozusagen das so drumrum. Das ist ja auch dieser Tertiärkalkboden.
Richtig.
Genau. Dieses Urmeer eigentlich, dieses Riff.
Ja. Genau.
Genau.
Ja.
Wie es bei Knewitz heißt, Weingut am Meer.
Ja.
Aber der Scharlachberg ragte der dann damals auch da raus? Wahrscheinlich, ne?
Ich gehe davon aus.
Weil der hat er eigentlich keinen Kalk.
Ja, gar nicht. Null. Nee. Das waren wahrscheinlich auch Erhebungen, Inseln, die da rausgeschaut haben aus diesem Meer. Ja, deshalb sich dort auch keine, du findest dort keine Fossilien oder keine Ablagerungen aus diesem Tertiärmeer.
Ja.
Aber es ist halt warm, ja. Also es ist eigentlich im Prinzip vergleichbar mit Höllberg, vielleicht noch ein Tick wärmer.
Was erstaunlich ist, wenn man jetzt die Nase ins Glas hält, diese Wärme merkt man jetzt im Gegensatz zum Höllberg hier gar nicht. Und witzigerweise jetzt bei der VDP-Verkostung, ich fand die Weine jetzt von dir und von Bischel und von Kruger Rumpf, das waren ja die drei Scharlachberg GGs, auch total ähnlich. Erstmal, also frisch eingeschenkt, war das eben auch sehr rauchig, sehr unruhig eigentlich, so wie so ein... wie so ein Tiger hinterm Gitter eigentlich so, der irgendwie rausfährt oder so ein Rennpferd, was irgendwie fand ich so ganz unruhig cool. Und dann kommt es aber so langsam mit Luft kommt es dann aber da finde ich im Gegensatz zum Höllberg, der sehr offen ist und wirklich so einladend, ist der Scharlachberg der braucht noch so ein bisschen.
Ja, da war so eine wunderbare Reduktionswürze. Ich habe hier eine Flasche, das ist ganz lustig, weil die ist die ist schon ein bisschen länger auf. Die ist offen vom 28. sehe ich gerade.
Okay.
Ja, wir schenken den halt nicht mehr aus, ja, weil den gibt es ja nicht mehr. Und das war jetzt jede Flasche rar. Und die stand dann noch in der Kühlung, aber das lebt. Das ist super. Das kann der gut ab. Ja. Aber es hat trotzdem immer noch diese Rauchigkeit und diese Reduktion auch in der Nase.
Ja.
Cooles Ding.
Absolut. Ja, finde ich auch. Und dann ist es, und hier merkst du dann, finde ich, auch nochmal, der hat auch nochmal ein bisschen mehr von diesem Druck. Da ist die Säure auch nochmal kräftiger als beim Höllberg jetzt von Beginn an eigentlich. Das ist total intensiv.
Ja.
Stein, zitrische Noten damit drin auch.
Also viel mehr Säure hat das, glaube ich, nicht. Also da bewegen wir uns vielleicht im 0,3 oder 4 maximal. Aber es ist halt auch ein Tick trockener. Ne? Es hat wunderbar gegoren, das Scharlachberg. Der Scharlachberg, der ist bis auf 2 Gramm, bis der runtergegoren.
Ah, okay, ja. Ja, das ist schon auch
hier oder sowas.
Sehr passend für den Wein, finde ich.
Ja, finde ich auch. Da habe ich mich auch unglaublich gefreut, dass das so gut gegoren hat. Das ist halt immer so ein Lottospiel. Ne?
Also gerade wenn man nicht nachimpft. Das machst du jetzt bei diesen Weinen überhaupt gar nicht mehr, ne? Oder?
Doch, es gibt schon, also das jetzt nicht, es gibt immer mal wieder Einzelpartien in den GGs, die halt auch nachgeimpft werden, ja, weil ich möchte ja trockene Weine machen und ich finde eigentlich jedes Gramm Zucker, was da irgendwo drin ist, das verschleiert eigentlich nur die Lage, also die Herkunft, das gefällt mir nicht. Es muss nicht ganz staubtrocken, muss es nicht runtergehen, ja. Also ich finde, der Jahrgang 2019 hat auch schon hier und da mal 1-2 Gramm Zucker mehr vertragen, ja, so. Je nachdem, wie es halt gegoren ist, aber ich freue mich eigentlich immer, wenn es runtergeht.
Also die sind ja jetzt schon jetzt bei den Ortsweinen, das würdest du in Frankreich eher selten finden, dass die Weine noch so 4-5 Gramm Restzucker haben tatsächlich.
Ja, ne? Ja, aber ich finde, dass das den Weinen auch gerade, wenn sie ein bisschen reifer werden, schon ganz gut steht. Also der Zucker geht ja dann irgendwo in den Hintergrund. Ja, so, also ich finde das eigentlich schon irgendwie ganz, ganz sexy, ja, wenn die.
Ich finde es auch so sehr schön in Balance hier bei den Weinen. Aus dem Chat kommt die Frage: Diese Rauchigkeit kommt die aus diesem Quarzit? Ich würde persönlich jetzt sagen, es ist wahrscheinlich sowohl als auch. Es hat einfach was mit der Reduktion zu tun, die der Wein hat, ne?
Ja, also die tun mir da immer schwer, dass das jetzt vom Boden kommt. Ja, also ich glaube, die Hefen dort, die wir dort mitbekommen aus diesen Böden, die produzieren gerne diese Noten in der Gärung. Aber es ist ja eigentlich eine Gärungsgeschichte, ja, wenn du so willst. Dieser, wie beim Fürfeld, dieser Edelstinker, ja, dieser feine Stinker, ja, der einfach, aber das ist eine Gärungsgeschichte. Nach 3-4 Jahren ist der weg. Da magst du den nicht mehr. Da bleibt eigentlich.
Und das hat was mit dem Schwefel zu tun, der sich sozusagen ja natürlich während der Gärung auch bildet, wahrscheinlich, ne? Oder?
Das sind Spondinoten einfach, die von den Hefen kommen, ja. Das ist auch ein bestimmter Hefestamm, der dort wohl mitkommt aus der Parzelle, weil es wird ja im Edelstahltank vergoren. Also die Hefen, die aus den Parzellen mitkommen, sind dort im Scharlachberg, wie auch in Fürfeld, gehen die oft in diese Richtung. Und das ist halt. Das gehört zu dem Weinberg einfach dazu, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt sagen kann, das kommt jetzt vom Quarzit.
Aber ich fand es tatsächlich jetzt mit den beiden anderen Weinen nebeneinander, fand ich es interessant, wie ähnlich die sich auch in dieser rauchigen Note waren bei der GG-Präsentation.
Ja.
Also nachher verändert sich das dann, ne? Aber erstmal so der erste Eindruck war, das ist, das steht irgendwie nebeneinander und das passt auch. Das ist einfach. Erstaunlicherweise sozusagen eine, ja, sehr nah beieinander gewesen.
Ja. Ich freue mich immer sehr, wenn sich die Weine so differenzieren lassen. Das macht das ist das Spannende. Wenn wir jetzt gleich zu Herkratz gehen, ist es wieder anders.
Oh ja, machen wir das doch einfach mal.
Mhm.
Ja.
Das ist gut. Das hat auch so ein bisschen was von dieser Rauchigkeit, oder?
Aber nur falsch? Ganz, also das, ja, finde ich auch, aber es ist
so ganz fein, dezent, viel heller, gell?
Ja. Ich finde, hier ist es, also hier dominiert eigentlich so eine phenolische Komponente. Das ist stärker.
Auf jeden Fall sind wir hier wieder Richtung Porphyr unterwegs. Und ich freue mich sehr über diese 19er Haircuts, die halt auch wieder so klassisch ist. Ja, also so einfach ja, auch Frucht zeigt einfach. Ja. Und ich habe überhaupt gar nichts gegen Frucht. Ich liebe Frucht. Ja. Das gehört, ich meine, Wein wird aus Früchten gemacht. Trauben sind Früchte. Ja. Und warum soll das dann nicht fruchtig schmecken, sowas? Und Haircuts zeigt auch so ein bisschen diese Weinbergspfirsichnote, ja, aber auch gelbe Frucht, aber auch ein bisschen Würze. Also es ist sehr komplex, ja. Und das liegt halt auch daran, dass das auch nicht nur aus einer Parzelle kommt, sondern aus, muss ich überlegen, 5 oder 6 verschiedenen Parzellen kommt mittlerweile. Die werden der Herr Kratz, die in Frage kommen für GG, was das Alter betrifft, der Reben. Und die Erträge waren sowieso extrem niedrig 2019 überall. Und der Wein zeigt eigentlich von allem viel. Also so irgendwie ist es sehr, sehr komplex, das Ding.
Ich finde es auch super komplex und ich finde es auch, auch noch ja,
ein Wahnsinnsdruck auch, ja. So am Gaumen, so Salz und ja. Frische auch und ja.
Also ich finde ihn von den drei Weinen, den der jetzt am meisten zurückgenommen ist, der noch eigentlich noch so ein bisschen scheu ist, ne? Man schon sehr gut
sehr verschlossen ist.
Ja, ne? Schon. So. Ja. Aber ja. Man merkt irgendwie, was dahinter steht und dieser Druck ist da und
ja.
Also die Kraft, die dieser Wein hat, ist auch offensichtlich, finde ich. Aber es ist, es ist noch unfertig. Es ist noch nicht, braucht noch. Ja. Was ich aber auch typisch finde jetzt für die
Lage. Es hat auch für die von Lage. Allen drei die höchste Säure. Von allen dreien die höchste Säure. Und ist vom Alkohol auch moderat noch. Und ja. Das ist Salz pur im Abgang. Ne?
Ja.
So. Bleibt sehr lange im Mund.
Und es wirkt auch sehr trocken, eigentlich so im Abgang, ne?
Finde ich. Ja. Ja, ja, ich finde schon, es wirkt ein bisschen saftiger als der Scharlachberg, oder?
Ja. So. Das schon. Also insgesamt wirkt der Wein fruchtiger und dann auch saftiger, ja. Wobei halt, ich finde, beim Scharlachberg, es ist nicht ganz so salzig, aber. Aus dieser Kombination von ein bisschen weniger Zucker, also Restsüße, sagen wir mal, der Säure, die früher anspringt sozusagen, die beim Scharlachberg so ein bisschen offensichtlicher ist und der Trockenheit und diesem Salz hinten raus wirkt der Scharlachberg im Moment noch so ein bisschen mundwässernder eigentlich als der Herkretz.
Ja.
Aber der Herkretz, der baut halt auch von Anfang an, finde ich, so einen Spannungsbogen auf, der wirklich so sich durch die ganzen Beine zieht. Das finde ich schon stark.
Ja, cool. Ja, schön.
Ja, schon super. Ja, schöne Kollektion.
Ja, alles so in sich, so differenziert irgendwie, oder? So der Kölberg, das Warme und der Scharlachberg, das dieses Würzige und Herkratz, das Salzige.
Ja.
Auch puristische, so.
Ja.
Was die Lage halt ist. Also ich meine, die Lage ist geprägt durch Kaltluft, was wichtig ist und was auch markant ist. Also die Böden, sagen wir mal, Höllberg, Herkratz sind jetzt nicht so unterschiedlich. Es ist beides vulkanisch und beides Porphyr, aber Ja, Graz ist halt kleinklimatisch schon ein Riesenunterschied, weil wir in der Herkratz unten dieses am Fuß der Herkratz diesen Bachlauf haben, die Appelbach, die halt nachts Kaltluft mit rausbringt aus dem Pfälzer Bergland. Die Appelbach entspringt am Donnersberg, also in der Nordpfalz.
Mhm.
Und das ist große so ein Waldgebiete.
Sehr prägender Berg eigentlich, dieser Donnersberg, ne? Also ja, fürs ganze Wetter, glaube ich,
in der
Region, oder?
Für uns genau, ja. Das ist immerhin fast 700 Meter hoch, das Ding. Und und dort fließt nachts Kaltluft ein und das kühlt die Lage halt. Und deshalb haben wir dort in der Herkatz immer einfach Gramm Säure mehr im Herbst und können später ernten. Und so eine der Lagen, die halt wirklich in diesen warmen Jahren auch besonders gut funktioniert, weil dazu auch noch die Lage ganz gut versorgt ist mit Wasser. Weil wir dort so wasserführende Schichten drin haben, auch so Gehänge, Lehm auch im Untergrund. Also der Porphyr ist gut gemischt mit Lehm und es steht kein Fels an in der Herkratz. Okay. Also nur hier und da, also nur für ganz, ganz partiell. Im Gegensatz zum Höllberg, wo halt wirklich wir in 2-3 Meter Tiefe die Wurzeln halt irgendwo auf den Fels stoßen, können wir in der Herkratz gehen die Wurzeln halt, können die halt wirklich runter. Und selbst in so Trockenjahren wie 2018 hatten wir dort keine Trockenheitsprobleme gehabt in der Herkratz. Und all diese Dinge, ja, die machen halt das so spannend, ja, und deshalb funktioniert das halt auch so perfekt in diesen warmen und heißen Jahren, die wir haben in der Herkratz.
Ja.
Und deshalb schmeckt es auch so salzig und mineralisch und frisch.
Und, ja.
Und auch noch immer reduktiv, ja, und verschlossen hell. Herkratz sind immer Langläufer, die einfach Zeit brauchen, die. Wenn wir jetzt 2002, kennst du ja, also weißt du, wann du das letzte Mal probiert hast, ja, bei 2002 Herkratz, das ist ein Jungbrunnen, ja. Das
ich habe es beim Riesling Swag habe ich es probiert, genau, das ist jetzt richtig, 3 Jahre her.
Genau.
Ja,
genau.
4, 3. Ja, und da stand ja auch noch wie eine 1. Das war also super.
Mhm.
Also super präsent und genau, eigentlich.
Selbst 2003 Herkratz in diesem heißen Jahrhundertsommer, ja. Du hast dort gar nichts gemerkt, dass die Reben irgendwie leiden unter Trockenheit oder so. Das stand da wie vital, grün. Wunderbar.
Mhm. Ich finde das ja auch so beeindruckend, also diese Appelbach ist ja jetzt kein reißender Fluss, ne? Das ist ja. Aber das ist tatsächlich trotzdem, obwohl das eigentlich eher so ein, also es ist halt ein Bächlein, dass das trotzdem so einen Einfluss hat, ja? Dass da unterm Strich.
Es ist halt ein Tal, ja. Ja, es ist ein Tal, was viel Wald gegenüber hat auf den Nordhängen und da zieht immer Kaltluft raus aus dem Appelbachtal. Wir haben auch so hier und da auch 2017 zum Beispiel auch gerade in den unteren Lagen Herkratz auch schon hier und da Frostprobleme, ja. Also wo es dann halt auch mal erfriert, ja, das kommt halt auch vor.
Ja. Okay, ja. Ich hole mir nochmal gerade ein zweites Glas, weil wir ja noch einen Wein haben. Im Gegensatz zu allen anderen. Stelle ich jetzt mal daneben den zweiten Wein.
Mhm.
Der ist nämlich auch aus der Herkretz. Aber der heißt Emd.
Mhm.
Ja. Und den gibt es jetzt seit 3 Jahren oder 3 Jahren oder 4 Jahren?
15.
15.
15 war der
schon.
Erste.
Ah, doch schon. Okay.
Ja, 15 haben wir mal so ein bisschen inkognito angefangen.
Aha.
Mehr oder weniger. Nee, Quatsch. 15 stand da auch schon zur Versteigerung, aber da kannte es halt noch niemand. Ja. Das war so der Einstieg. Ja. Wir wollten eigentlich das schon 13 machen. Und dann war der Jahrgang aber nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann haben wir 14, dann kam 14, dann war der Jahrgang auch nicht so, wie ich mir das so gewünscht habe, um halt so einen Versteigerungswein zu machen, weil ich finde, dass man solche Weine, also ich möchte nur, also solche Weine, Versteigerungsweine wirklich nur in Top-Jahrgängen auch machen oder in überdurchschnittlichen Jahrgängen machen, sagen wir mal so. Mhm. Und dann kam 15 und 15 war halt grandios. Und dann haben wir mit 15 begonnen, den ersten Amt als also in die Auktion zu geben. Und jetzt sind wir mittlerweile schon bei 19.
Habt ihr denn dann jedes Jahr gemacht tatsächlich? Oder 16, 17, 18, 19 gemacht?
Genau, das waren ja auch alles tolle Jahrgänge. Ja. Mhm. 16, 15 war großartig mit hoher Säure, hoher Reife, viel Druck, ja, und Mineralik. Und 16 waren klassisch, eigentlich so vielleicht sogar so ein bisschen wie 19, vielleicht ein Tick leichter noch. Und 17 war bedingt durch den Frost im Frühjahr und die niedrigen Erträge auch ein tolles Jahr, was jetzt gut dasteht. Und 18 lässt sich drüber streiten. Aber trotzdem war es ein toller Weinjahrgang und wir haben eine kleine Menge auf die Flasche gebracht, auch in 2018 und 19 sowieso. Und Emd ist ein Familienname von einem, ist kein Code oder sonst was, sondern ein Familienname von einem Weingut hier im Ort, das von dem ich meinen ersten Weinberg in der Herkatz gekauft habe. Mhm. 2000 habe ich den gekauft. Und 2002 haben wir dann, es war eine alte Anlage, also damals schon mit fast 40 Jahre alten Reben bestockte Anlage im Steilhang der Herkatz. Und den haben wir wieder ein bisschen in die, auf Vordermann gebracht, weil der war mal ein Jahr nicht geschnitten und ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Aber wir haben aber die Reben erhalten, die alten Stöcke erhalten und 2002 dann zum ersten Mal geerntet. Und diese Anlage, diese alte Parzelle, die gibt es halt immer noch. Und aus dieser Anlage, aus dieser Parzelle, da kommt Herkratz in Reinkultur, in einer Güte, die schon ein bisschen über allen anderen Parzellen steht. Mhm. Das hat sich jetzt so rauskristallisiert, immer in den letzten Jahren, wo wir gesagt haben, boah, das ist so gut, das ist eigentlich, steht eigentlich nochmal über GG. Und so kam dann 2015, wo wir es dann separat auf die Flasche gebracht haben als Versteigerungswein.
Über wie viele Flaschen reden wir da? Also über wie groß ist diese Parzelle?
Das hängt ab vom Jahrgang, also es ist ein Viertel Hektar. Okay. Wobei man sagen muss, in dieser Anlage gibt es viele nachgesetzte Reben, die halt jünger sind, die halt im Vorfeld rausgeerntet werden, separat erstmal rausgeerntet werden, um dass die mal weg sind. Wir möchten halt nur wirklich die alten Reben dort in der Parzelle und da bleibt eigentlich dann auch nur noch 60-70% an alten Reben und dort nehmen wir auch wirklich nur die besten Trauben von diesen alten Stöcken. Okay. Also es ist so eine Traubenselektion, Rebenselektion aus dieser alten Anlage. Wir reden da meistens so von 400 bis 500 Flaschen aus den Parzellen, aus dem Weinberg. Mm. Je nach Jahrgang. Und wir geben dann eine kleine Menge, also dieses Jahr sind es nur 180 Flaschen in die Versteigerung rein. Starten da mit
39 Euro.
Was haben wir gesagt?
Stopp, 39 Euro.
Geht's los. Und im letzten Jahr hatten wir 120 Euro erzielt dafür. Und das ist mal so ein Richtwert für dieses Jahr.
Und was passiert mit den anderen Flaschen? Gehen die dann zum gleichen Preis sozusagen an die Händler? An die Händler des Vertrauens?
Die gebe ich während der Versteigerung noch rein, um den Preis einigermaßen da unten zu halten.
Ah, okay.
Das ist
also
der Trick.
Also du fängst mit einer bestimmten Menge an Flaschen an. Also wir können ich mach mal eine Klammer auf. Also es geht um die Versteigerung. Also in Deutschland gibt es ja die Tradition, eigentlich Weine zu versteigern. Vor allen Dingen hat sich das so ein bisschen wieder so revitalisiert an der Mosel und für Rheinhessen, also Mosel ist aber eben Mosel-Saarhufer und eben für den VDP Nahe, der VDP Nahe macht das für Nahe und Ahr und Rheinhessen und Pfalz, glaube ich, ne? Ist Pfalz auch mit dabei?
Ja.
Ja, ne? Genau. Also genau. Da gibt es einen Tag im Jahr, da werden Weine versteigert von einer Handvoll Weingüter jetzt eben an der Nahe in Bad Kreuznach. Also da bist du dabei, da ist Wittmann mit dabei, da ist Klaus-Peter Keller mit dabei und so weiter und so fort. Ne? Stodden von der A und so weiter. Das heißt, die bringen ein oder mehrere Weine dahin, die sozusagen nur dort bei dieser Versteigerung zu haben sind. Und dann kann ich jetzt beispielsweise, ich könnte als Privatmann dort mitbieten über sogenannte Kommissionäre. Da gibt es irgendwie eine Handvoll Leute, die das kann man sozusagen beim VDP nahe auch nachschauen, wer die Kommissionäre sind. Also jetzt zum Beispiel gibt es die Weinkommission Hans Haber in Bingen oder Victoria Ress irgendwie. Oder Karl Aresse in Österreich-Winkel lese ich, denen könnte ich dann Bescheid sagen, dass die für mich zu einem bestimmten Preis den Ämt ersteigern könnten, nicht wahr?
Mhm. Ja. Genau.
Und in diesem Jahr läuft es Corona-bedingt eben komplett online, sodass man das irgendwie verfolgen kann und letztlich sagen kann, bietet doch für mich mit.
Ja. Ja. Normalerweise ist das eine sehr schöne Veranstaltung in der Römerhalle in Kreuznach. Wo wirklich die Weine dann unter den Hammer kommen und das macht der Prinz Alm und das macht er wirklich ganz, ganz wunderbar und das ist eine schöne Veranstaltung, das macht Spaß. Mhm. Aber dieses Jahr, wie gesagt, leider nicht.
Mhm.
Nur online.
Ja. Ja. An der Mosel haben sie es irgendwie, ich weiß auch nicht, da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen, wie sie es da machen, irgendwie so halb vor Ort, aber ohne vorher probieren. Und, also ich weiß es nicht. Aber an der Nahe ist es halt komplett online und wie gesagt, man kann im Prinzip von außen über diese Kommissionäre auf jeden Wein eigentlich bieten. Ne? Weißt du, wie das ist, wenn man bietet?
Ja, du kannst halt einfach deine Flaschenanzahl dem Kommissionär weitergeben und dass der Kommissionär in deinem Namen steigert bis zu einem bestimmten Limit, was du dem an die Hand gibst. Du sagst, also ich möchte 6 Flaschen für maximal 120 oder maximal 100 Euro. Und der Kommissionär sammelt dann die Angebote und dann geht die Versteigerung los und dann hat der Kommissionär dann, sagt dann, also ich habe so und so viel, ich habe jetzt, sagen wir mal, 60 Flaschen für 120 Euro und der andere Kommissionär hat auch noch 60 Flaschen kann natürlich sein, dass der andere Kommissionär dann irgendwie 180 Flaschen für 130 Euro hat und dann kriegt der halt den Zuschlag. Also der Höchstbietende kriegt dann den Zuschlag und ich kann aber als Winzer dann während der Versteigerung stehe ich in Verbindung mit den Kommissionären, die Gebote haben und wenn die jetzt sagen, oh, ich habe aber hier so viel Nachfrage für 120 Euro, also gibt es noch ein paar Flaschen, die man noch da zusätzlich mit reingeben kann in die Versteigerung und dann kann ich so ein bisschen, habe ich das so ein bisschen im Griff.
Okay.
Dann verkaufe ich lieber meine ganzen Flaschen für 120, also meine kompletten 400 oder 500 Flaschen, die ich habe, für 120, als dann, keine Ahnung, nur die 180 Flaschen, die ich zur Versteigerung angestellt habe, für 130.
Mhm.
Das ist der Trick.
Okay, und, weil du halt selber auch nicht möchtest, dass die Weine zu teuer werden.
Richtig. Ja, ich will, dass das noch getrunken wird, dass das nicht nur als
Spekulationsobjekt dient.
Als Sammler-Ding in irgendwelchen Weinsammler oder, ja, keine Ahnung,
chinesischen Sekundärmärkten
verschwindet.
Irgendwo.
Okay. Und da dort wieder auftaucht.
Mhm.
Zum Beispiel in Mainz die Laurens Jungs, ja, das ist eine ganz tolle, sehr schicke und tolle Weinbar in Mainz, die schenken das aus. Die haben Bock drauf.
Ja,
und wenn das dann mal 250 Euro kostet, dann schenken die das halt nicht mehr aus. Ja. So funktioniert das, ja. Okay. Und ich möchte eigentlich, dass es irgendwie noch noch einigermaßen bezahlbar bleibt. Weiß nicht, wo das in Zukunft hinführt. Vielleicht gelingt uns das dann nicht mehr, aber noch ist es so bei uns, dass wir da im Rahmen sind, wo es noch irgendwie getrunken wird.
Ja, ja.
So.
Und deine Weine?
Das ist ja zum Trinken da.
Ja, ja.
Das ist eben, wunderbar. Eben.
Ja, bevor wir dazu kommen, deine Weinhändler des Vertrauens, also ich sage jetzt mal Pinot de Picard oder Martin Kösser oder so, die bieten dann auch, die müssen dann aber auch mitbieten als Händler, ja?
Müssen nicht.
Nee, können, also können, wollen. Genau, können.
Ja.
Ja. Und die machen genauso mit wie ich und du. Also nee, du nicht, aber.
Genau. Richtig, ja.
Ja. Genau. Ja, okay. Ja. Welche Weinbar in Mainz, fragt gerade der Chat nochmal? Laurenz, ne?
Laurenz, ja.
Ja.
Da gibt's das, auf der Karte.
Da gibt's das,
ja. Glaube ich, mehrere Jahrgänge.
Das ist auch ein schöner Laden, ja.
Ja, ja, super.
Ja.
Genial.
Ja, ich weiß gar nicht, wie die jetzt performen mit Corona, aber vorher super, auf jeden Fall. Ja,
ja, viel draußen auch noch, immer noch, zum Glück. Weiß nicht, wie es im Winter läuft, aber das Ding brummt.
Ja.
Es gibt eine Weinhandlung auch noch, parallel, Laurenz in Mainz.
Ja.
Richtig gut.
Ja. Der Wein. Der Wein ist sowas wie. Ja, ich muss überlegen. Das ist. Das ist so ein bisschen so wie. Also, wenn der Herkretz oder die Herkretz. Wenn das normale große Gewächs vorher gekleidet war, dann ist der Emd eigentlich nackt, aber ohne, dass er sich irgendwie jetzt dafür schämen würde. Ja? Also im Gegenteil. Also, also der ist eigentlich so, das ist wie so ein. Wie so ein Tanzstück.
So,
also der eine hat irgendwie noch den Mantel an und so. Und der andere ist, der hat die Kleider abgelegt, aber der ist halt muskulös. Ja, der ist sich sozusagen seines Körpers bewusst, aber es ist viel, also es ist radikaler. Es ist irgendwie abgespeckter, aber auf der anderen Seite halt nochmal kraftvoller. Nochmal druckvoller, nochmal länger. In der Nase, finde ich, hat er viel mehr vom Scharlachberg nochmal als der der Herkretz. Also richtig. Da ist mehr Rauch.
Ja, ja.
Ja, mehr von diesem feinstinkigen.
Ja,
ich habe es mir gemerkt.
Ja.
Und es ist total sehnig, finde ich. Das ist so wie so eine. Also ist wirklich so muskulös sehnig. Noch mal ein Tick
trockener, glaube ich. So ein halbes Gramm trockener. Und es ist so die Reinform eigentlich, wenn du es so willst. Ja. Aber es sind halt diese alten Stöcke und ich glaube, das ist auch ein toller Langläufer einfach, der glaube ich, uns die nächsten 20 Jahre so viel Spaß machen wird. Das Ding. Cool.
Das Witzige ist, dass mich das an einen völlig anderen Wein erinnert. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Ziereck von Tement, was ja ein Sauvignon Blanc ist. Aber es hat, finde ich, auch so ein bisschen was von diesen weißen Cassis-Noten mit drin. Aber er hat auch irgendwie so diese Kraft und diese Struktur. Also wirklich aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist das, was mich da, womit ich das vergleichen könnte. Weil mit dem normalen Herkretz kann man es gar nicht so gut vergleichen, finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt, weil es echt auch nochmal ein anderer Wein ist.
Ja.
Super. Ja. Also ich meine, 120 Euro für eine Flasche Wein ist halt viel Geld. Aber
ich meine, hier da verlassen wir auch so ein bisschen den normalen Wein, ja. Also ich meine, das ist halt.
Ist halt auch für
so
Freaks.
Funktioniert der snobistische Markt, ja. Und mein Gott, ja, ob man das jetzt will oder nicht, ja, aber.
Also es ist halt auch ein Trend irgendwie, dass jetzt hat er gerade Wilhelm Weil irgendwie aus seinem großen Gewächs nochmal eine Parzelle rausgenommen und veröffentlicht, also eben auch so ein Parzellenwein gemacht. Es liegt definitiv im Trend. Ja. Also ich meine, wenn sozusagen die eigentlichen großen Gewächse deswegen nicht schlechter werden, finde ich, ist es ja völlig okay.
Das ist richtig. Also es ist so, ich hätte das vor 10 Jahren noch nicht machen können, weil wir diesen Weinberg halt unbedingt auch im großen Gewächs gebraucht haben. Aber wir haben mittlerweile 6 Hektar Herkratz, die auch mittlerweile in einem guten Alter sind. Und da gibt es so viel tolle Parzellen und sensationelle Parzellen, dass diese 400 Liter, die wir separieren, oder 500 Flaschen oder ja, je nach Jahrgang, dass dem Herkratz, der Idee Herkratz nicht schaden. Ne? Mhm. Also überhaupt nicht.
Nee, ja. Habe ich auch nicht das, den Eindruck tatsächlich. Ja.
Und so kam halt die. Und Herkratz ist halt mittlerweile halt auch eine stattliche Menge, ja. Und warum nicht da noch so ein Ding da drüber zu setzen, ja. Mhm. Das macht halt Spaß, ja. Und das ist auch bestimmt fürs Image vom deutschen Wein, wenn man das mal sieht.
Ja.
Bestimmt hilfreich, ja, weil einfach, im Burgund ist es völlig normal, ja. Also ich meine, schau dir Preise vom Burgund an, das ist ja Wahnsinn, ja.
Ja. Nee, ich finde auch überhaupt nicht, das mit den Preisen finde ich auch völlig okay. Mhm. Wie gesagt, das Einzige, wo ich denke, wo es problematisch sein könnte, wäre sozusagen, wenn die eigentliche Lage darunter leidet, wenn sozusagen das beste Stück rausgenommen wird. Aber ich habe jetzt bei dir auch überhaupt nicht den Eindruck, dass das eben der Fall wäre.
Nee, glaube ich nicht.
Nö. Glaube ich auch nicht. Ja. Und ich sag mal, an dem internationalen Publikum bei den Versteigerungen sieht man ja auch, dass es tatsächlich eben auch im Ausland sehr aufmerksam wahrgenommen wird und auch mitgeboten wird. Ich glaube, das ist schon deswegen auch tatsächlich eine sehr wichtige Veranstaltung.
Ich bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr läuft, weil ich habe mich noch gar nicht damit wirklich groß so auseinandergesetzt, wie das einfach von der Umsetzung läuft. Also die ist ja schon bald, eineinhalb Wochen. Das wird auch sehr spannend, wie das so online passieren wird. Es gibt so einen Chatroom da in Bingen. Mhm. Von dort aus wird das wohl auch alles gesteuert. Und die Winzer sind dort aber schon vor Ort, aber halt sonst kein Publikum.
Ja.
Okay. Und dann sehen wir mal, wo das hinläuft dieses Jahr. Ja. Das ist immer sehr aufregend. Ich bin da echt die... Die Nacht davor schlafe ich wenig.
Tatsächlich, ja, witzig.
Ich telefoniere dann immer noch viel, ja, irgendwie meine uns Kunden und Händler ab und so richtig. Du hast halt, es gibt halt so mittlerweile so ein paar Freaks, ja, und wenn die sagen, ist mir scheißegal, was es kostet, ja, ich will die ganze Menge für offenes Gebot und dann kann sowas natürlich auch mal abfliegen, ja, so einfach vom Preis her, ja, und das ist ja das, was man...
Also so wie das bei Klaus-Peter Keller
dann passiert. Unfassbar, aber richtig, ja, ja, genau, ja,
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 ja.
Das ist ja sehr beeindruckend.
Ja. In der Tat, ja.
Total cool, ja, also es ist wirklich genial, dass wir das in Rheinhessen haben, ja.
Ja, wer hätte das 2002 so gedacht?
Wird überhaupt...
Niemand.
Also, irre.
Ja, ist schon Wahnsinn. Niemand, ja. Also es sind keine 20 Jahre. Ist
schon, ist abgefahren. Ja.
Ja. Ja. Naja. Ja. Es gab noch zwei Fragen im Chat. Einmal Herkritz, also normales, großes Gewächs jetzt sozusagen im Vergleich zum Emd, wie viele Liter oder Flaschen, sagst du das? Wie viele Flaschen da etwa bei rauskommen? Weißt du es? Sagst du es?
Herkratz?
Ja.
Ja, Herkratzen, so je nach Jahrgang, das ist natürlich sehr stark Jahrgang abhängig. 2019 gab es halt nicht so viel, dann sind Herkratz so ungefähr 7000 Flaschen, 6 bis 7000 Flaschen und Ems sind halt nur 500 oder 400.
Und Scharlachberg ist so das Doppelte, ne? So 1000 oder sowas, ne? die Ecke, oder?
Genau, so immer so um die 1000 Flaschen. Ja.
Und eine Frage zum Gebrauch von Holz. Wo hast du jetzt du arbeitest bei diesen Weinen im Wesentlichen mit Stückfässern oder Edelstahl, ne?
Ja, also Stückfäß, also sagen wir mal, Höllberg und Scharlachberg ist Edelstahl komplett. Das hat sich ja auch so ergeben im Herbst. Da bin ich auch glücklich drüber. Und Herkatz gab es schon auch, gibt es auch immer mal wieder so Halbstück und also 600 Liter und Stückfässer.
Barrique gar nicht, ne?
Nee, gar nicht. Nee. Also alles Hunsrück-Eiche, alles regionales Holz von Höschfässer.
Ah ja.
Die ja zwischen 8 und 20 Jahre alt sind, so in dem Dreh. Und das, finde ich, passt ganz gut zu unserem Wein, weil das Holz kommt ja auch hier aus der Gegend und ich mag die Familie Hirsch und die machen einen guten Job. Und das Holz ist sehr frisch, und aber auch nicht im Vordergrund und passt, finde ich, gut zu unserem Wein. Wobei Herkratz auch nur ganz, ganz wenig Holzanteil hat. Also auch nur ein Viertel. So ähnlich wie Porphyr auch. Und wir machen mehr Holz. Wir setzen mehr Holz eigentlich bei Silvaner und Burgunder ein. Und das ist so ein bisschen jahrgangsabhängig halt. Wie ich gerade im Herbst so das Gefühl habe, machst ein bisschen mehr Holz oder machst ein bisschen mehr Stahl. Und so war 2019 Tendenz, ein bisschen mehr Stahl. Einfach so kann man es ganz gut erklären.
Ja, okay. Ja, schön.
Halbstück, Doppelstück. Halbstück, Stück, fast Doppelstück. So, das sind so die Größen, mit denen wir arbeiten.
Barrique oder Tonneau für Chardonnay wahrscheinlich, ne? Bisschen was.
Ja, genau.
Ja.
Ja, Chardonnay ein bisschen, also Barrique, Tonneau eher für Sekundwein, was so immer mehr ein Thema wird. Wir haben auch gerade heute wieder zwei Tonneaus belegt mit Sekundwein. Sehr gespannt drauf. Ja, aber im Großen und Ganzen, was Riesling und so betrifft, eher das traditionelle Fass.
Ja. Ja, sehr schön. Eine sehr schöne Kollektion.
Gut.
Vielen Dank.
Danke. Ja, wunderbar. Ja. Ich freue mich auch. Ich bin auch ganz glücklich damit.
Ja, das glaube ich. Bis auf die Menge, ne? Aber es ist auch okay wahrscheinlich. Ne?
Ja, das ist in Ordnung. Ja. Das passt schon.
2020 wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr, oder?
Ich glaube, ein bisschen, aber nicht viel.
Nicht viel?
Also unterschiedlich. Also die Burgunder sind eher wenige.
Okay.
Und die Rieslinge sind wieder auf einem normalen Niveau. Ja. Also so, die Beeren sind sehr klein. Also das, wir hatten hier bei uns so ein bisschen verregnete Blütenwetter gehabt. Und das hat dazu geführt, dass wir so eine Jungfernbeerigkeit haben, also nicht befruchten der Blüte. Das sind dann so ganz kleine Perlchen, außer so. Eigentlich zieht sich das fast durch alle Rebsorten durch.
Ja.
Und ich bin gespannt, wenn wir jetzt die nächste Woche mal so ein bisschen anfangen, wirklich zu ernten. Aber ich glaube, die Erträge sind eher niedrig. So,
okay.
So würde ich mal sagen. Ja.
Wann stehen, also du hast ja jetzt angefangen für die Säcke und Weine, wann stehen so die Lesen dann tatsächlich in der Herkretz, Höllberg und Scharlachberg an?
Wir werden jetzt am Freitag nochmal all die ganzen Riesling-Parzellen beproben, wo die liegen, aber ich rechne eigentlich nicht vor Also Ende September, Anfang Oktober vielleicht. Also die nächsten zwei Wochen rechne ich eigentlich nicht mit Riesling, ehrlich gesagt, weil das hat noch Säure jenseits von 14, 15 und
okay.
Ja, ist schwer zu sagen. Also wir haben jetzt auch ein bisschen wärmere Nächte. Also jetzt die letzten kühlen Nächte, die waren halt genial. Die wärmeren Nächten, die kosten natürlich dann immer Säure. Das muss ich mal ist schwer zu sagen. Kann jetzt noch nicht, okay. nicht so sagen. Die Voraussetzungen sind halt echt richtig geil. Also es ist echt einen so entspannten Jahrgang hatte ich wirklich schon lange nicht mehr.
Ja, schön.
Nee, ist so.
Ja, super.
Ist echt total
ist
geil.
Super. Ist auch mal schön.
Du hast echt kein Starkregen, du hast keinen Frost, du hast keinen Hagel, keine Fäulnis und auch kein Sonnenbrand.
Keine Hitzeextreme, ja, genau. Ja, ja.
Ja, Wahnsinn, ja. Also wirklich echt sensationell.
Ja, cool. Ja, schön.
Fast zu leicht.
Fast zu leicht.
Fast zu einfach. Muss ich
man ist es gar nicht mehr gewohnt. Nicht
anstrengen.
Ne? Also ich meine, es ist schon ein bisschen verrückt. Die beiden Jahrgänge sind ja, es gab ja in den letzten Jahren qualitativ eigentlich keinen Ausfall mehr, nur dass halt die Arbeit viel mehr geworden ist, ne? Weil die, weil die Extreme einfach zugenommen haben. Ne? Aber wann war der letzte schlechte Jahrgang?
Ja.
Ne? Selbst 2003 hat sich 14. im Nachhinein gut, 14, ja. Hm.
Ja, 14 war echt eine Herausforderung. Mhm. Also will ich nicht wieder erleben, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Wir haben da schon so ein paar Sachen wirklich sauber reingekriegt und im oberen Bereich, also im oberen Segment da auf die Flasche bekommen. Ich bin auch überzeugt von Herkratz 14, aber du willst das nicht erleben, dass es im Juli 240 Liter regnet.
Mhm.
Nee. Das geht einfach. Eigentlich geht das gar nicht. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt was geahndet haben, muss ich ehrlich sagen. 2014. Und der ganze Herbst und Gewitter und Hagel und echt Sauereien, diese Kirschessigfliege.
Oh, stimmt, die war ja auch noch dabei.
Und Fäulnis.
Ja, ja.
Und also ein großes Desaster 14. Also wirklich, da lagen echt die. Ich hatte echt. Ich bin ja eigentlich. Völlig entspannt, ja, aber 14. Wenn du dann mal so zwei Nächte nicht geschlafen hast, ja, weil du durcharbeitest, ja, dann ist, was ich normal nicht kenne, ja, das gibt's normal nicht bei uns, ja. Wir haben eigentlich einen sehr entspannten und auch geregelten und guten Herbstablauf. Aber 14, Hölle.
Mhm.
Katastrophe. Ganz schlimm.
Na krass.
Okay. Ja. Ja, von daher freuen wir uns.
Ja, umso
schon,
schöner,
dass
ja, genau.
Dass es hier so schön ist.
Ja, ja. Ja, super, Daniel, vielen Dank.
Schön, gerne.
Ja.
Lieben Dank für deine tollen Leitungen und Fragen, die fällt das leicht.
Danke, schön.